Rüdiger.
Ja, Bernie.
What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening.
What's the bus? Tell me what. Why should you want to know? Don't you know?
Ah, ich wusste, ich hatte
don't you mind about the future?
Genau. Ich hatte wirklich drauf gebaut, dass du das fortsetzt.
Ja.
Also ich wusste, es war ein Gamble.
Ja.
Aber ich weiß, wenn ich einigermaßen bet and win auf der sicheren Seite bin, wenn man sagt, was ist das Over-Under, dass Rüdiger die Strophe fortsetzen kann von What's the Buzz aus Jesus Christ Superstar, dann hätte ich gesagt, in 3 Fällen von 5.
Ja, es gibt Songs, die kann ich besser, manche kann ich schlechter, aber den kann ich so mittelprächtig.
Ja, aber das wird noch nicht alles gewesen sein. Macht euch gefasst auf mehr Jesus Christ Superstar.
Who are you, why have you been sacrificed?
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Zeitgeschehen und Musicals. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist Schlegelstraße Superstar, The Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Hochleistungsneurodermitiker, der Carsharing-Konnoisseur und Heizkatzendompteur Deutschlands interessantester Musikkritiker, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Nachbarschaftsgrüßen, der Porn-Free-Pesketari, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rodas.
Guten Tag, lieber Bernie.
Habe ich gesagt, du sitzt mir gegenüber?
Ja, pass auf, ich muss gleich mehrere Sachen korrigieren. Ja. Erstens muss ich mich selber korrigieren.
Ja.
Das heißt nicht, who are you, why have you been sacrificed, sondern es heißt original, who are you, what have you sacrificed? Ja.
Sacrificed.
Sacrificed. Ja. Siehst du? Direkt der nächste Fehler. Vielen Dank, Bernie. Aber siehst du, das ist so typisch, ich habe das so mit 15, 16 gehört. Mein Englisch war noch nicht ganz so gut, offensichtlich jetzt auch noch nicht. Und das habe ich also mir direkt mal falsch aufgeschafft. Zweitens, Jesus Christ Superstar ist kein Musical.
Ja,
sondern eine Rockoper.
Okay.
Und drittens, ich stehe.
Ja, das genau, stimmt. Das ist mein Fehler. Das nehme ich auf mich.
Ja.
Das Musical, die Musical-Korrektur nehme ich nicht so an.
Was?
Finde ich, weil es ist von Andrew Lloyd Webber und damit ist es ein Musical.
Aber der hat es selber Rockoper genannt.
Ja,
er hat es genannt, Jesus Christ Superstar, a Rock Opera.
Ja, der ist befangen.
Der, ist
der möchte aus dem Musical Cage ausbrechen,
dann, ja.
Aber ich lasse ihn nicht, Rüdiger. Weißt du, damals mag es eine Rockoper gewesen sein, heutzutage ist es für mich ein lupenreines Musical.
Na gut, vielleicht war aber in dem Musical Cage, also ich möchte drauf eingehen, vielleicht war der damals noch gar nicht so drin, weil ich glaube, zu diesem Zeitpunkt dürfte er bis dahin nur geschrieben haben, sozusagen den biblischen Vorläufer, das Sequel von Jesus, nämlich Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
Mhm.
Sehr schön übrigens, auch ein Musical geschrieben so für Schulaufführungen und ich glaube Jesus Christ war dann das nächste.
Mhm.
Also Cats, also wir sind noch weit vor Cats und
das stimmt.
Und
das stimmt. Das kann ich dir als Andrew Lloyd Webber Biograf kann ich
Starlight.
Dir das bestätigen.
Ja, ah ja gut, das stimmt das.
Ich habe meinen Artikel über ihn geschrieben.
Hast du?
Ja.
Sehr
über
gut.
Über Musicals im Allgemeinen so ein bisschen,
gut.
Aber hauptsächlich über Schwerpunkt auf ihn. Okay. Gesponsert wir von der MKR Peschel Biederer sind in Laberweintingen.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Ja, und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke. Ihr könnt spenden unter bernie.meyer@gmail.com über PayPal oder ihr schreibt mir eine E-Mail und ich sag euch, wie es weitergeht. Aber zum Thema Hörerbeteiligung gleich mehr. Erstmal unser Thema heute.
Jesus. Christ, Bachelor Star.
Es geht um Jesus.
Es geht um Jesus.
Ja, zum Bachelor habe ich auch was zu sagen,
ja.
Aber dazu kommen wir gleich.
Jesus, Jesus, du bist echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play.
Auch gut, kenne ich. Kennst du auch Jesus, Jesus, ruft's aus dem Wald.
Ja, wer das nicht kennt, hat Weihnachten verpennt.
Okay, erstmal ein paar Hinweise in eigener Sache. Ganz eigener. Erstmal, ich habe auch dieses Wintersemester wieder die Podcast-Werkstatt an der Hochschule der Populären Künste in Berlin unterrichtet. Das kann man fast gar nicht mehr sagen bei der Form des Online-Unterrichts. Ich habe es nur noch betreut eigentlich.
Ja.
Und die haben ein paar wunderschöne Podcasts gemacht. Könnt ihr hören unter Podcast-Werkstatt, wenn ihr das eingebt, bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Da gibt es 4 ganz herrliche Podcasts. Es rangiert zwischen einem Thema Mental Health, Tipps von Studenten, Studierenden für Studierende. Es geht um Umzug, Einzug, Auszug und Miete. Das ist sehr lustig, ich habe auch noch was dabei gelernt.
Ich hatte ein bisschen Angst, es geht um so wissenschaftliche Sachen, aber nee, umziehen bin ich dabei.
Dann gibt es die Überanalyse des Märchen Rotkäppchens.
Auch ein tolles Musical übrigens, Into the Woods.
Ja. Und ein tolles Spiel, Computerspiel. Und es gibt, apropos Computerspiel, ein Interview, also beziehungsweise ein Podcast über die Entstehung des Computerspiels Vintage Story, was eine Art verbessertes oder elaboriertes Minecraft ist.
Oh.
Mm. Okay. Fake-Hörerpost habe ich auch, aber ja, wir haben so viel echte Hörerpost. Und los geht's mit Sandra Peters. Das kann man nicht mehr Hörerpost nennen. Das ist
Hörerpaket.
Das ist ein Hörerpaket. Das ist eine Hörerpost-Zelebrierung ist es quasi. Sie hat uns ein Paket geschickt mit Karamell. Du nennst es Fudge.
Ja.
Es ist aber Karamell.
Es steht drauf Karamell Fudge.
Ja.
Es ist das Beste aus beiden Welten.
Genau. Und verschiedene Teesorten.
Und ja.
Und liebe Sandra Peters, erstens mal, wir sind sehr glücklich drüber.
Ja, wir schlürfen schon, ich schlürfe wieder.
Und wir testen jetzt quasi, wir verkosten, kann man eher sagen, hier live vor Ort im Leuchtturm der Schlegelstraße deine Teesorten. Ich habe hier gerade deinen Earl Grey und es ist ein Earl Grey, ist ein ganz besonderer. Er ist aus einem Teeladen, das heißt Haus Eulenspiegel in Aachen. Ich habe leider meine Brille verloren und habe nur die alte, deshalb kann ich es nicht ganz genau lesen. Aber ich denke mit Haus Eulenspiegel liege ich richtig.
Ja, nicht, dass er nur so tut, als wäre ein Earl Grey.
Ach so.
Wegen Eulenspiegel.
Mm. Moment, ich koste.
Und? Ist es ein echter Earl oder ist es Amtsanmaßung?
Also da ist der Bergamott Attack, muss ich sagen. Attack on the Bergamott Block.
Yes.
Ja, aber ist gut. Gefällt sehr mir gut.
Schmeckt das ist gut. Aber das ist doch, wir trinken es doch wegen der Bergamott.
Ja. Ich mag auch den anderen sehr gern, den Kräutermischtee, wo ich die Packung jetzt nicht da habe, den ich dir eingeschenkt habe auch.
Ja. Den trinke ich.
Earl Grey hast du noch vor dir.
Der gefällt mir auch.
Also Sandra Peters.
Viele. In dieser Thermoskanne da vor mir ist er drin.
Ja, genau.
Sehe ich das eigentlich richtig, dass die weiß war und du die mal mit roten Sachen in der Spülmaschine hattest?
Nein.
Nein, die war so. Die Farbe ist eine sehr schöne Farbe.
Ich habe eine rosa Teekanne.
Du hast eine rosa Teekanne, das gefällt mir sehr.
Ja, genau. Ansonsten geht's weiter. Follow-up zu unserer letzten Sendung zum Thema außerirdisches Leben. Christian Heidbaum schreibt uns. Genau. Er sagt, auf der Suche nach außerirdischem Leben muss man gar nicht so weit in die Ferne schauen. Auf dem Mars gab es früher nicht nur kurzweilig einen Süßwassersee, sondern auch Flüsse und Ozeane. Hm. Es wird gerätselt, woher das Methan kommt, das auch heute noch von unterhalb der Oberfläche hervorstößt. Ob eine chemische Wechselwirkung zwischen Wasser und Gestein oder doch Mikroben verantwortlich sind, ist offen.
Ja.
Und das hat uns so inspiriert, dieser Brief, dass wir fast überlegt haben, eine extra Mars-Folge zu machen, weil auch die Perseverance da gelandet ist.
Tja. Und Bilder schickt.
Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Auch erwähnenswert findet der gute Christian, dass die Suche nicht mehr jenseits der habitablen Zone ändert, also nah oder auch weit genug von der Sonne, denn vor allem einige Eismonde, zum Beispiel Enceladus und Europa, sind in den Fokus gerückt. Er sagt, es könnte warm genug für Leben sein, da durch die große Gravitation der Planeten Reibung entsteht, leichtes Strecken und Dehnen des Mondes. Die nachgewiesenen Ozeane unter den Eisschichten der Monde geben jedenfalls reichlich Anlass zur Spekulation, ob sich dort Leben entwickelt hat oder entwickeln wird. Mich erstaunt, dass man nun schon innerhalb des Sonnensystems an mehreren Orten gewisse Chancen für Leben sieht. Haben wir auch neulich so festgestellt, ne?
Ja.
Oder manifestiert, möchte ich eher sagen.
Und
in unserem Wissenschaftspodcast.
Wir sind ja auch dankbar für jedes Leben. Also ich freue mich auch über außerirdische Bakterien.
Ja,
uns mit furchtbaren Krankheiten vielleicht anstecken, aber
bis du Mondfieber kriegst, wie ich dir neulich gesagt habe.
Mondfieber, richtig.
Ja, genau. Wenn du zu viel von dem Staub einatmest.
Ja.
Wenn du zu viel von dem weißen Zeug in die Nase kriegst.
Ja, siehst du?
Ja.
Jedes weiße Zeug macht abhängig und krank.
Ja, aber manches macht
mehr Weizenmehl, Koks und Mondstaub.
Manches macht mehr Spaß als das andere.
Das stimmt.
Okay. Ja, vielen Dank. Das ist ja nur ein kleiner Auszug aus deiner informationsreichhaltigen Mail, Christian. Daniel Wallers, auch ein Stammhörer, hat uns geschrieben, ich bin mir sicher, dass es irgendwo außerirdisches Leben geben muss. Wieso? Wir mussten mal in der Schule ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich keine 6 würfle, wenn ich unendlich oft würfel. Die Lösung ist, Lim, N, ist gleich unendlich 5, 6, n gleich 0. What?
Ja, jetzt bin ich überzeugt.
Okay. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es außerirdisches Leben gibt, sehr viel kleiner. Sie muss aber größer als 0 sein, denn dann gäbe es und ja nicht. Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Entschuldigung. Jetzt freue ich jetzt. Ich glaube, ich kann Daniel nicht ganz folgen. Ich glaube, ich bin da nicht genug in Stochastik ausgebildet.
Ich schätze, wir brauchen ein Hörer-Follow-up.
Ja. Natürlich ist das. Oh Gott, ich kann dir nicht folgen, Daniel. Ich kann es gar nicht vorlesen, weil ich blamiere mich, weil ich dann was vorlese, von dem ich keine Ahnung hatte. Und ich kann es auch gar nicht korrigieren oder kommentieren. Aber auf jeden Fall sagst du, jetzt ist das Weltall unendlich groß und damit die Wahrscheinlichkeit, dass es außerirdisches Leben gibt, auf jeden Fall größer als 0. Das willst du damit sagen und dem kann ich folgen.
Ich auch.
Ja. Den Rest, glaube ich, musst du mich nochmal persönlich unterrichten. Ja, merke gerade, da war ich nicht bereit für.
Gut, oder schickst du uns beide. Wir lesen das beide mal durch.
Stochastik. Ich kann es ja auch schicken. Ich möchte behaupten, du würdest dich auch ein bisschen schwer tun.
Mit Sicherheit, aber vielleicht kommen wir zusammen, können wir ein bisschen knobeln.
Gut. Ja. Aber auf jeden Fall ist die Perseverance, ne? Die Ausdauer, heißt es ja schon so schön übersetzt, am Donnerstag auf dem Mars gelandet. Und
Ausdauer.
Da war einiges los auf dem Mars. Wusstest du, dass da so richtig ein bisschen eine Corona, man nennt es jetzt eine Corona-Schlange, sage ich jetzt dazu. Gestern konnte man die Corona-Schlange sehr schön vor Eisläden sehen.
Jetzt, Moment, jetzt habe ich, ja, okay. Ah, Corona-Schlange vor Eisläden, ja.
Ja, die gab es auch auf dem Mars. Eine Schlange.
Ah.
Ja, genau. Nämlich die Chinesen hatten Sonde und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten auch eine.
Ja.
Genau, also da musste man sich mal einigen, wer hier zuerst.
Ja, es stehen mittlerweile 6 Autos auf dem Mars rum, aber keiner ist da.
Ja.
Das ist typisch Menschheit, schreibt Peter Breuer.
Ja. Genau. Die Eisschlangendichte war im Schnitt, habe ich gestern mal so durchgezählt, bei circa 30 Menschen pro Eisdiele.
Mhm. Ja. Ich habe Ähnliches gesehen vor der Wiener Feinbäckerei.
Mhm. Ja, gut.
Na, ich finde auch, man muss bei diesem schönen Wetter aufpassen, dass man nicht verwechselt, der Winter ist vorbei und Corona ist vorbei.
Ja, es mischt sich, ne?
Es mischt sich ein bisschen. Es ist so, ja. Oh, man atmet so innerlich auf, ich auch. Und man darf aber, man kriegt so automatisch so ein Gefühl von Freiheit, aber es ist noch was. Es ist immer noch da und das ist.
Ja, der Frost.
Geht weiter.
Der Frost kommt wieder?
Der Frost kann wieder kommen und.
Ja, der kommt wieder.
Der kommt mit Sicherheit wieder.
Ja. Und das andere auch.
Das andere ist nie weg gewesen. Ja. Oh Gott.
Ja,
ja,
genau. Ja, mir ist es auch zu viel. Also schön Wetter oder Corona bedingt. Also selbst wenn es kein Corona gäbe, wäre mir das zu viel da draußen.
Ja, ich war auch gestern im Wald unterwegs und ich merke selber, ich meine, vor einer Woche war noch richtig Schnee und Eis. Wir waren vor einer Woche an dem Sonntag noch Schlitten fahren. Jetzt laufe ich durch den Wald, spüre die Sonne und die Wärme und denke, warum haben eigentlich hier diese Bäume noch nicht ausgeschlagen? Was soll denn das? Spät dran. Also ich bin ungeduldig geworden. Ich lege so ein Social-Media-Verhalten im Wald an den Tag.
Ja, weil du einfach beruflich zu wenig aktiv bist, glaube ich.
Ich glaub's, das.
Du lüftest jetzt mehr, beschäftigst dich mehr mit Bäumen, putzt mehr.
Was, putze mehr? Ja, Moment.
Hast du selbst gesagt?
Das stimmt nicht, ich putze nicht mehr, sondern ich putze jetzt immer samstags. Samstags ist mein Putztag. Das ist wirklich eine Errungenschaft der Pandemie. Ich habe früher gerne mal, sobald ich eine freie Minute hatte, einen Staubsauger oder einen Lappen in die Hand genommen, habe in der Wohnung mal hier und da rumgeputzt. Das mache ich nicht mehr. Ich entspanne den Rest der Woche, aber samstags putze ich.
Hm. Ja.
Bin auch nicht. Würdest du das als Errungenschaft werten oder du guckst sehr skeptisch?
Nein. Das ist ganz normal.
Das ist normal.
Das machen andere Leute, glaube ich, schon seit vielen Jahrtausenden so.
Okay, wie machst du es?
Samstag, Putztag.
Hast du
Ja, ich habe 2. Mittwoch, Putztag und Samstag dann nochmal.
Also macht total
Samstag,
Sinn.
Samstag ist der Softe. Gehe ich nur kurz über die Sachen, bevor Ludwig kommt. Mein Anverwandter kommt. Und Mittwoch eher ein bisschen gründlicher.
Lustig. Ja, das ist bei mir tendenziell andersrum. Ich saug mittwochs nur einmal durch. Muss man ja auch wegen den 2 doofen Katzen. Aber samstags gehe ich in die Tiefe.
Okay, gut.
Gut, das hätten wir, Entschuldigung, geklärt.
Ja, genau. Wusstest du, dass es auf dem, warum so viele Mars-Dystopien, Utopien, Science-Fiction-Filme, irgendwas gibt, es liegt auch an diesen Mars-Kanälen. Wusstest du das?
Da ist was unterirdisch?
Nee, man dachte, da hätte man hat früher anhand von Satellitenbildern gedacht, da gäbe es Kanäle.
Ah, da versteckt sich jemand.
Rinnsale. Naja, nicht versteckt sich jemand, aber da wer hat Flüssigkeit, also Flüsse, weißt du, Wasser.
Ja, ja, schon, aber trotzdem
versteckt
hat
sich
ne, ja, dass man, ja, wenn man da vermutet auf dem Mars, ich meine, Mars Attacks und War of the Worlds, die kommen auch vom Mars, ne?
Ja.
Die dreibeinigen und so, und ich nee, ja, ich hab gedacht, also ich finde Höhlen immer so ein bisschen, wer weiß, wer sich da verschanzt.
Ja, nee, das war eher im Sinne von künstlich angelegte Wasser.
Ach so.
Wasserweiterleitung.
Ah, verstehe.
Gedacht. Ja. Gut. Aber Höhlen natürlich immer.
Höhlen hochsuspekt.
Immer Grund zum Misstrauen, ja. Ne?
Ich habe übrigens auch noch Hörerpost.
Du hast auch noch Hörerpost? Ja, ich habe so viel, ja.
Ach so, ja, okay. Dann mach noch.
Nee, dann du leg los, ich habe lang genug gesprochen.
Na, mich hat Renate Zimmermann aus Reda Wiedenbrück gefragt, wir wären noch coole Jungs, ob wir eigentlich eine Briefmarkensammlung hätten.
Das ist komisch, weil du willst schon länger über Briefmarken reden und jetzt plötzlich
komisch, ja.
Kriegst du diese Hörerpost, ne?
Seltsam, ja. Vielleicht verstehe ich das auch falsch mit der Hörerpost, aber ich...
Nee, ja. Mein Opa hatte früher eine, da habe ich manchmal durchgeblättert und dann die blaue Mauritius nicht gefunden und dann war ich gelangweilt und hab's weggelegt.
Ja. Na, bei mir ist so...
It sucks balls, die Briefmarkensammlung, habe ich mir gedacht.
Ja, das tut sie volle Kanne.
Ja.
Aber du hast, die stand immer bei deinem Onkel. Du hast die nie.
Opa,
der hat die dir nie gegeben, hat gesagt, hier, Junge, pass gut drauf auf, die wird mal viel wert sein.
Doch, hätte er gemacht. Ich wollte es gar nicht.
Okay. Siehst du? Ja, das siehst du, da bist du, das ist sowieso was, da bist du viel geschickter als ich. Das, wenn du auf was auf dich zukommen siehst, wo du denkst, naja, das will ich eigentlich gar nicht. Ich sag viel zu oft aus Freund, gerne, ich kümmere mich drum. Und so bin ich von meinem Onkel, das habe ich Onkel gesagt, ich bin bei einer riesigen Briefmarkensammlung als Kind angelangt, wo dann auch mein Vater, der überhaupt keine Ahnung von Briefmarken hat, auch gesagt hat, du musst gut drauf aufpassen, die wird mal viel wert sein. Und jetzt stapeln sich bei mir zu Hause tausende Marken, wirklich, ich rede wirklich von Tausenden.
Oh.
Onkelchen, wir haben die über die DDR-Grenze geschmuggelt. Ich habe als kleines Kind, weil wir wussten, es gibt keine Leibesvisitation an der Grenze normalerweise, besonders nicht bei Kindern, der hat mir in Plastiktüten Briefmarkenpakete um den Bauch gebunden. Ich habe die DDR komplett, ich habe Deutsches Reich, Berlin, deutsche Kolonien, Bundesrepublik Deutschland, ich glaube, ich habe es vollständig nahezu. Ich habe Blöcke, Ersttagsbriefe und das hat mich diese Woche in eine schwere sentimentale Krise gestürzt. Die Frage, was ich mit diesen 25 Alben, die da rumstehen, mal mache, weil wert ist es wahrscheinlich einfach relativ kaum was, gar nichts und wenn, muss es auch erstmal verkauft kriegen. Ich überlege, das alles nach Bethel zu schicken. Da ist eine Briefmarkensammelstelle und mit dem Erlös werden, also da sitzen Menschen mit Behinderungen, diese Marken sortieren und verkaufen und da werden 125 Arbeitsplätze von gesichert.
Ja, also meins war nur so ein kleines Büchlein eigentlich. Und du nimmst gerne Sachen an, ich weiß, so bist du auch zu diesen schweren Handeln gekommen, die ich dir gegeben habe.
Ich habe es ja auch schon einmal hochgehoben. Ja. Hab aber, ähnlich wie bei dir mit den Briefmarken. Ich habe gemerkt, es ist die blaue Mauritius, ist dadurch nicht entstanden und da habe ich sie wieder hingestellt.
Okay. Ansonsten gab es die Woche ja noch. Achso, ich muss nochmal kurz, Rüdiger, ich habe ja dieses Forum, mit dem Brennerpass habe ich auch ein Forum, ne? Mein Forum Romanum ist ja der Brennerpass. Ich erreiche ja hier nicht irgendwie zigtausend Leute über Multimedia. Ich bin ja nicht Frau Stokowski oder Benjamin von Stuttgart, fick dich. Ich weiß gar nicht, ob der Social bitte? Media hat. Ich habe gerade so einen schönen, eine Bekannte, also die Frau von einem Bekannten, von einem Freund von mir, die hat ihn gerade interviewt und hat auf Facebook drüber philosophiert, was das eigentlich für ein Desaster ist, dass sie den interviewen musste und warum ihr der so wahnsinnig unsympathisch ist. Das ist fast eigentlich, ich habe das Interview nicht gelesen, aber das ist fast das bessere, egal wie das Interview ausfällt, das ist fast das bessere Stück als das Interview selbst, was sie da geschrieben hat auf Facebook. Deshalb komme ich jetzt drauf. Ich weiß gar nicht, ob der Benjamin einen Social Media Account hat. Genau. Wie komme ich drauf? Was habe ich gesagt?
Was war mein Dass das hier der Brennerpass dein Forum Romanum ist.
Also genau. Und in dem Zuge möchte ich auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass dieses Homeschooling auf die Art und Weise, nicht das Homeschooling an sich, weil das macht ja wahrscheinlich Sinn, wenn die Schulen geschlossen sind, dass man das nochmal ein bisschen überdenken müsste alles. Ich finde das, was da so passiert, kennst du noch den Begriff von Kraut und Rüben?
Mhm.
Ja, das ist Kraut und Rüben, was bei unserem Homeschooling passiert. Ich weiß nicht, wie es bei eurem ist, aber hier wird...
Naja, der Klassenlehrer der jungen Dame, die da bei mir zu Hause ist, hat heute Morgen statt Kraut und Rüben den Begriff Tohu Wambohu benutzt, wo ich drauf und dran war, zurückzuschreiben. Sagt man das noch? Aber... Ja.
Ja, aber das veranstalten ja das Tohu Wambohu veranstalten ja bei mir zumindest die Lehrer.
Muss ich ja, sagen. Nein, in dem Fall ja.
Die Methodik ändert sich ständig, die Calls ändern sich, es gibt keine Stundenpläne, die Inhalte, ja, Bei dir ist ja wieder einer jetzt an der Schule, ne?
Genau. Naja, der ist halt sozusagen, der ist noch richtig klein und Grundschule, dritte Klasse. Da gibt's eine Klassenlehrerin und weil die gut organisiert ist, erscheint für mich die ganze Schule gut organisiert. Durch dich weiß ich, dass das auch für die ganze Schule nicht zutrifft. Im Gymnasium meiner Tochter sieht's schon wieder anders aus, weil halt unterschiedliche Fachlehrer zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Aufgaben schicken und wieder ändern. Das ist sehr viel komplizierter. Ich höre meine Tochter ab und zu fluchen, aber zum Glück macht sie das alles schon alleine.
Ja, nee, das ist ja auch, das ist ja das letztlich dann vielleicht das Positive, dass man den Kindern das dann beibringt, dass sie es alleine machen.
Ja, das stimmt.
Womit sie dann schon mehr können, als die meisten Erwachsenen jemals können werden in ihrem Leben, nämlich selbstständig arbeiten.
Vollkommen richtig, ja.
Statt 8 Stunden in ihren Sessel zu pupsen. Okay, das ist wieder so ein alter, das ist ein alter Männerspruch.
Ja.
Nee, aber ich komme so ein bisschen drauf, weil Silke Focken hat da einen der Spiegel-Leitartikel geschrieben und so ein bisschen Homeschooling und Impfproblematik und Chaos in Deutschland zusammengefasst. Und den Artikel fand ich sehr gut. Der ist polemisch ein bisschen, aber eigentlich, es fällt eigentlich schwer, bei dem Thema nicht polemisch zu sein. Weil ich finde, dieses unsere schöne Land bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm im Moment, was so seine organisatorischen und strukturellen Leistungen in der Corona-Krise betrifft. It sucks balls, um es deutlicher zu sagen. Oder wie siehst du das? Oder sagst du ein bisschen,
ich habe den Artikel leider nicht gelesen.
Gib den Politikern noch ein bisschen Leeway. Mensch, hier, die müssen doch gerade Lufthansa retten. Was sollen die hier Laptops an Schulen schicken oder ein bisschen Impfstoff verteilen? Die haben doch Wichtigeres zu tun. Was sagst du da?
Ja, du, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber also in den Bereichen, naja, wenn man Kinder hat und Verwandte, kommt's alles näher. Also ist die Homeschooling und auch mein Vater lebt in Brandenburg, in Potsdam, versucht Impfstoff zu kriegen und er ist eigentlich sollte man denken, Risikogruppe, also er ist 85 und hat eine Krebserkrankung hinter sich, aber ja.
Es Impfstoff in weiter Ferne oder wie?
Ferne, naja, da ist es dann so, in Berlin bekommst du ja einen Brief,
ja.
Wenn du sozusagen an der Reihe bist, in Brandenburg musst du dich selber kümmern und die Nummer 116, 117 anrufen. Da läuft halt seit Wochen, wenn nicht Monaten, halt das Band, es ist kein Impfstoff da.
Ja.
Schwierig. Und immerhin musst du auch noch die Leistung bringen, diese Nummer selber zu wählen und machen zu tun. Und ich glaube, viele Leute, die in dem Alter sind und diese Risikogruppe sind, ich hoffe, dass sie genügend Hilfe kriegen.
Ja, jetzt kannst du ja noch ein bisschen ein Auge drauf werfen bei deinem Vater, aber ja. Haben ja nicht alle Leute noch so einen Supervisor irgendwie an seiner Seite, an ihrer Seite.
Ja.
Rudiger, Tipp besorgt in sein Handy. Was ist los?
Mein Handy, ich habe es angelassen, weil der junge Mann jetzt wieder in der Schule ist, aber das muss zugeben, dass das selten passiert, aber jetzt habe ich es auf Vibrationsalarm gemacht und es hat nichts mit der Schule zu tun.
Okay, ja. Ja, aber nicht nur wir bekleckern uns mit wenig Ruhm. Zum Beispiel der Held von New York, Andrew Cuomo.
Ja, was ist da los?
Mal kurz mal ein bisschen die Todesfälle in den und Corona-Fälle in den Altenheimen unterschlagen.
Ja.
Aber vorher rechtzeitig noch ein Buch geschrieben, wie man mit so Krisen umgeht.
ob sich das jetzt noch so gut verkauft, ja.
Ich glaube, das hat sich schon gut genug verkauft.
Ja.
Deshalb kann er jetzt auch rausrücken mit der Sprache.
Ich habe natürlich auch völlig, ohne dass ich es nachprüfen kann, aber auf Twitter auch Fälle gelesen von Leuten, die Verstorbenen aus Altenheimen. Und ich glaube, man muss, also da wurde auch, die haben geschrieben, sie wurden dazu angehalten, vielleicht als Todesursache. Nee, das ist zu spekulativ, was ich hier sage. Ich nehme es wieder zurück.
Ich möchte es sagen.
Ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, aus welcher Warte, aber es wurde nahegelegt, nicht Covid-19 als Todesursache anzugeben, weil das so viel Bürokratie nach sich ziehen würde. Ah. Ja, aber siehst du, was. Ja. Jetzt haben wir unserem Millionenpublikum hier so ein Floh ins Ohr gesetzt. Das können wir hier nicht, das kann ich nicht verantworten.
Ich weiß gar nicht mehr, was es war, als ich neulich mit meiner Freundin spazieren ging, habe ich zu ihr gesagt, wusstest du eigentlich, dass bla 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 so und so? Und sie so, ja genau, das habe ich auch schon gehört. Und dann fiel mir aber wieder ein, dass sie mir das erzählt hat. Also haben wir quasi nur durch Ping-Pong selber ein Gerücht hochgejazzt, ne?
Ja, das ist so.
Indem wir beide uns immer wieder erzählt haben, was wir gehört haben, aber die Quelle war jeweils immer nur der andere.
Ich empfehle das Buch Beziehung als Echokammer.
Ja.
Ja.
Aber in dem Fall war es auch irgendwas mit Corona. Deshalb ist es eigentlich sehr lustig, ne? Wie man kann sich so, man braucht gar nicht so eine, die Filterbubble reichen auch zwei Leute, ne?
Ja.
Um sich wirklich eine fundierte Meinung zu bilden.
Um sich hochzuputschen.
Ja. Ja.
Pushen.
Hast du von Ted Cruz den schönen Tweet gelesen? I believe in climate change when Texas freezes over?
Ach, von wann ist denn der Tweet?
Der ist nicht lange her, der ist von letzter Woche.
Ja dann, Ted, da mal los. Aber er ist doch in Mexiko gerade.
Ja.
Ja.
Ja, ist er wieder zurück jetzt.
Ja, ist er wieder zurück.
Ja. Ted Cruz hat übrigens auch zusammen mit Donald Trump dafür gesorgt, dass, pass auf, die Sachen, die am Mond so rumstehen, Exkremente, so eine die billige Mondflagge, die Flagge da, weißt du, die hat
ja, ja.
5,99 gekostet in der Herstellung.
Naja.
Schuhüberzieher von den Astronauten.
Aha.
Und so ein paar
Gamaschen.
So ein paar Moonrover, dass man die bewahren muss. Da gibt es nämlich, da wurde ein Gesetz unterzeichnet von
ja.
Was, Initiative von Ted Cruz auch.
Was halten wir davon? Was?
Ja, das ist schon gut, weil sonst kommen Leute auf den Mond demnächst und nehmen das mit und verkaufen es auf eBay.
Das, ja, du, dem Elon Musk und Richard Branson wäre das zuzutrauen.
Ja, ja, ja.
Steile Behauptung.
Und die Exkremente, ich wusste gar nicht, dass sie da hingeschissen haben.
Naja.
Aber, oder vielleicht bin ich auch nur einem, vielleicht habe ich einen Postillon-Artikel gelesen und habe es nicht gemerkt. Passiert ja auch. Aber da kann man dann tatsächlich noch wissenschaftliche Erkenntnisse draus ziehen, wie sich das so entwickelt hat.
Über die Ernährung Ende der 60er.
Nein, die kennt man doch auch so, Rüdiger.
Ach so.
Aber nicht doch nicht am Mond. Nein, wie sich halt die Organismen in der Vermischung halt so auswirken.
Ja, was denn? Ich habe mal gelesen.
Oh Mist, wir haben überhaupt keine Stuhlgangproben aus den 60ern bewahrt. Oh, wir wollen doch unbedingt wissen, wie der Organismus sich verändert hat.
Oh Gott, wir haben damals zu wenig Spinat gegessen.
Shit, wir müssen auf den Mond. Wir müssen doch nochmal auf den Mond.
Ja.
Joe, settle the horses. We gotta go back to the moon. Go fetch some shit.
Ja.
Rüdiger, du hast gerade einen Plot für einen super Film geschrieben.
Ich habe diese Woche nur Marvel-Filme geguckt.
Ja. Okay, gut. Da sind wir doch schon beim Thema Kultur.
Ah.
Nee, du hast Marvel-Filme geguckt. Was haben wir geschaut, Rüdiger?
Was haben wir geschaut? Du, ja, wie gesagt, ich musste mich ja mal, um WandaVision auch voll gutieren zu können, mal so ein bisschen up to speed bringen. Besonders auch, was die Figur Vision angeht. Und ich habe nachgeholt jetzt die letzten beiden Avengers-Filme.
Mhm.
Oh, jetzt kriege ich die Titel hin. Infinity War und Endgame. So, dann, und, weil ich habe immer gedacht, ich hätte Thor Ragnarök schon gesehen, habe ich gar nicht. Den habe ich gesehen und habe dir schon geschrieben, holy shit, ist der gut.
Ja, Taika Waititi, everybody.
Ey, Taika Waititi, der Hund, das ist ja gar nicht, das gibt's ja gar nicht, wie gut der, also, ich habe mal ein bisschen seine Geschichte gelesen. Er hat einen Kurzfilm gedreht für ein neuseeländisches Filmfestival. Hat das gewonnen, dann hat er den Film eingereicht bei den Oscars und hat mit diesem Kurzfilm, der heißt, glaube ich, One Night, Two Cars.
I don't know.
Kann man auf Arte gucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen, können wir mal machen. Für nächste Woche. Ist ein Film, es geht nur darum, dass Eltern parken ihr Auto vor einem Restaurant, die beiden Kinder wollen nicht mit rein. Die beiden Jungs bleiben hinten im Auto sitzen, daneben parkt ein Auto, auch Eltern mit einer Tochter. Die will auch nicht mit rein und dann stehen diese Kinder nebeneinander in den Autos und was die so miteinander machen und erleben und spielen, das ist wohl dieser Kurzfilm. Hm. Und naja, auf jeden Fall hat er dafür einen Oscar gewonnen. Dann hat er mal schnell deine Lieblingsserie gemacht, What We Do in the Shadows.
Und dann hat er den Spielfilm gemacht dazu.
Er hat den Spielfilm dazu gemacht. Ja. Ah, okay, siehst du?
Auf Deutsch gar nicht so doof, betitelt mit Fünfzimmerküche Sarg.
Richtig, richtig. Und dann das nächste fette Ding war dann das fetteste Ding, was man sich schon vorstellen kann, Marvel-Film, Thor.
Ja.
Und ja, er hat es wirklich geschafft, er war auch früher in Neuseeland Mitglied einer Comedy-Gruppe. Er hat wirklich seinen Humor da reingebracht und gerettet. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt gerettet sei, aber so.
Er spielt übrigens auch mit in Thor Ragnarök.
Ja, ich weiß, man erkennt ihn nicht sofort,
ja.
Aber es ist so gut, diese Figur, die er da spielt, dieses Steinmonster.
Ja.
Dass man denkt, verdammt nochmal, wer ist denn das? Das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr speziell, was der da macht.
Hm. Ja, ist ein toller Typ.
Ja.
Und er hat Jojo Rabbit gemacht, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
Du weißt, ne?
Ja, klar. Spielt er nicht auch selber Hitler?
Spielt er selbst Hitler? Ja,
bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ja.
Ja, kann gut sein. Ich glaube schon, ja.
Ja, den muss man, glaube ich, vielleicht mal gucken.
Ja, soll nicht so gut sein. Ich glaube, hat einen Oscar fürs Drehbuch bekommen oder so. Genau, und jetzt sitzt er an seinem Star-Wars-Film.
Irre.
Ja, an seinem ersten Star Wars.
Naja, Mandalorian hat er auch mit die besten Folgen gedreht, finde ich. Ja.
Ja, und auch selbst mitgespielt als IG-88 oder was, IG-11. Einer von beiden, genau. Genau. Ich habe den Thor Ragnarök gesehen.
Herr Wildmoser, ich wollte längst fragen, wie hat er Ihnen gefallen?
Ja, gut, aber in der Rubrik Casting What If war es eigentlich vorgesehen, dass die Rolle von dem Jeff Goldblum, dass den der Werner Lorand spielt.
Ja.
Das hat jetzt letztlich nicht geklappt. Nichts gegen den Jeff Goldblum an sich, aber ich fand, dass der Werner Lorand das nochmal ein bisschen da dem die das Sahnehäubchen aufgesetzt hätte, der Figur.
Hm. Ja, was hat Jeff Goldblum, was Werner Lorand nicht hat, muss man sich wirklich fragen.
Ja, das ist Connections.
Connections, ne?
Ja.
So läuft's. Mhm. Danke, dass ihr das hier so
ja.
anprangern.
Genau, hast du WandaVision dann auch gesehen?
WandaVision habe ich natürlich auch gesehen.
Ja.
Ja.
Du, da hat der Alan Sepinwall, einer meiner Lieblings-TV-Kritiker, hat jetzt motzt schon so seit ein paar Wochen rum im Rolling Stone, der ist ja Chef-TV-Kritiker. Ah, diese Mischung aus Sitcom und Marvel-Realserie und so, ich weiß nicht, kann man sich nicht fürs eine oder andere entscheiden, ist ein bisschen unausgewogen. Jetzt hier in dieser Writers Room, das muss ja auch irgendwie, man hat hier noch eine gute Idee und da noch eine gute Idee. Und so sehr ich Herrn Sepinwall schätze, muss ich sagen, nee, das funktioniert blendend. Das funktioniert geradezu übergangslos, organisch.
Ja.
Das macht die Sendung eigentlich nochmal so, interessiert mich sogar noch ein bisschen mehr. Ich bin manchmal fast enttäuscht, wenn nur 10 Minuten am Stück so eine Marvel, Sword, Shield, sonst was Handlung vor sich geht. Und da möchte ich wieder zurück in die Sitcom-Welt kurz nach Westview.
Ich brauche die Sitcom-Welt ganz unbedingt. Was jetzt ist, es ist jetzt gegen Ende noch was rausgekommen, der aktuellen Folge.
Ja.
Wo ich jetzt, ich bleib vage, um nicht zu viel zu spoilen. Ist das eine bekannte Figur als was?
Ja, wir spoilern mal ganz kurz mal eine Minute weg, weil es ist Agatha Harkness tatsächlich, wie ich schon vermutet hatte, wie alle vermutet haben.
Ah.
Ist die ehemalige Babysitterin des Kinds, des kleinen Jungs von Reed Richards und Susan Richards, die beiden, also die von den Fantastischen Vier.
Ah, okay.
Und also so kenne ich sie aus den Comics, eine Hexe, also schon seit Salem unterwegs, seit dem 17., 18. Jahrhundert gibt es sie schon, seit den Hexentrials da damals.
Okay.
Und eigentlich immer wohlmeinend mit Wanda oder auch mit dem Kind der Richards, später Mentorin von Wanda. Bisschen überrascht, dass die jetzt hier so eine Erzbösewichtin-Rolle zugewiesen bekommt.
Ja, wobei sie Wanda natürlich auch bis jetzt schon ganz gut unterstützt hat. Gut, sie hat den Hund umgebracht. aber mal gucken, naja, jetzt ihr Auftritt war natürlich schon eher so
ja.
Duell.
Von der Evil-Sorte, ne?
Ja.
Gut, we'll see. Spoiler vorbei. Good. Ihr könnt weiterhören. Okay. So, Rüdiger, ich habe aber, okay, ja, ich sag erstmal was anderes, was ich noch Positives gesehen habe. Es gibt wieder so einen neuen Time-Loop-Film, Tiny Map of Perfect Things auf Amazon Prime. Hast du den gesehen?
Nein.
Im Prinzip selbes Prinzip wie Edge of Tomorrow, Groundhog Day oder was haben wir neulich gesehen? Palm Springs.
Ja.
Neulich, Anfang letzten Jahres, vor einem Jahr fast. Genau, zwei junge Menschen sind in einem Time Loop gefangen und machen jeden Tag dasselbe und versuchen sich daraus zu befreien. Tolle Musikauswahl, wirklich. Tolle Musikauswahl. Und es ist ein sehr lieb, wirklich die, eigentlich ist es fast schon der eine Time Loop Film zu viel.
Ja.
Aber den lässt man noch durchgehen, weil er sehr charmant ist. Weil er sehr, sehr charming ist.
Ja, mir ist gerade was aufgefallen. Ja. Wenn jemand einen Film beschreibt und sagt als erstes, so schöne Bilder, bin ich nicht raus, aber ich werde sehr skeptisch, was den Film angeht. Weil ich denke, ja, schöne Bilder, okay, das reicht aber nicht. Wenn jemand sagt, sehr schöne Musik, dann bin ich schon sehr interessiert.
Hm. Ja, die Musikauswahl ist top.
Ja.
Und das bringt mich zu meinem Übergang. Ich habe nämlich, ich habe jetzt alle drei Teile dieser Netflix-Rom-Com To All the Boys I've Loved Before geguckt. Da ist jetzt gerade Teil 3, Always and Forever. Das ist auch der letzte Teil. Und mit Lana Condor in der Hauptrolle. Und das ist sehr putzig. Es ist natürlich aber auch sehr, die Leute, sie haben sehr reich. Es ist sehr heile Welt. Das sind Luxusprobleme, könnte man so sagen. Aber es ist irgendwie sehr, sehr charming. Es geht quasi um so eine halbkoreanische Familie, wo die Laura Jean halt quasi im ersten Teil so ihre Highschool-Liebe, zweiter Teil so ein bisschen Liebeswirren, soll ich bei dem bleiben, dritten Teil geht es dann um College, was passiert, wenn man ans College geht, Abschlussball.
Also spielt sie in den USA?
Ja.
Okay.
Genau. Ja, ja.
Und die,
schon alles sehr posch auch, aber es ist irgendwie sehr charming. Und da ist die Musikauswahl, holy shit, passt das gut. Ist das eine super Mischung aus tatsächlich, ich weiß noch, im letzten Film gab es so eine klasse Blood Orange Nummer, oder war das im ersten? Jetzt ist, mischen sie wirklich guten R&B, guten Indie-Pop, aber auch so ein bisschen K-Pop dazu. Das ist wirklich der Hammer. Und bei beiden Filmen, also bei Tiny Map of Perfect Things und To All the Boys I've Loved, Before Always and Forever, ist die Musikauswahl wirklich brillant. Wohingegen, wenn ich mir eine deutsche Komödie anschaue, kannst eigentlich die Uhr danach stellen, wann es erstmal Like Ice in the Sunshine kommt oder so, oder Sympathy
Halleluja,
for the Halleluja oder Sympathy for the Devil oder irgendwie dieselben, ja, dieselben 18 Songs, die offensichtlich immer in deutschen Filmen verwendet werden. Mhm. Ja. Also echt mal eine Würdigung von Musik in solchen Filmen.
Ja,
Musik ist eh sowieso oft gut bei amerikanischen Romcoms, aber hier nochmal beide Filme möchte ich besonders hervorheben.
Ich habe ein Interview gesehen mit Tarantino, der sagte, so fängt er an. Wenn er eine Idee hat für einen Film, fängt er als erstes an, sich die Musik auszusuchen. Setzt sich in sein Musikzimmer, legt Schallplatten auf und hört die Musik und kriegt Bilder dazu.
Ich habe auch schon Bücher begonnen zu schreiben, weil mich irgendein Lied auf eine Idee gebracht hat.
Naja.
Tatsächlich. Gar nicht so selten. Ja. Ansonsten möchte ich noch, bevor ich jetzt über den Bachelor kurz herziehe.
Welche Musik hat der Erfinder des Bachelors gehört?
Ich habe einen super Podcast gehört, Rüdiger.
Oh.
Der heißt You're Wrong About. Im Prinzip.
Ah, das gefällt mir jetzt schon.
Ja, also ich glaube, der hat so eine kleine, ich bin mir nicht sicher, weil ich ihn mir nicht so intensiv, ich habe nur eine Folge gehört. Also der ist so ein bisschen LGBT angehaucht und die sprechen, also Michelle Hobbs und Sarah Marshall heißen die beiden Frauen, die sprechen über politische, popkulturelle, historische True-Crime-Themen und beleuchten es aber nochmal so ein bisschen, im Prinzip sprechen sie drüber und zeigen nochmal andere Seiten daran auf. Also die Idee ist nichts Besonderes, aber diese Folge, die ich gehört habe, sind Zweiteiler, die ist Tipper Gore versus Heavy Metal. Und es handelt von Tipper Gore, der Frau des ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore, wie sie in den 80ern ihren Kreuzzug gegen pornografische und satanische Texte in der Musik führt. Auch bekannt als Satanic Panic damals. Das rührt von teilweise wirklich sehr dubiosen Prince-Texten. Das geht von sehr dubiosen Prince-Texten, hat sie tolle Beispiele, bis hin zu hat so den üblichen Heavy Metal, satanische Botschaften im Rückwärtsgang etc. Und in Teil 2 covern sie dann auch die Senatsanhörung, wo dann so quasi, das ist dann sehr lustig, da sind dann Frank Zappa, Dee Snider von Twisted Sister und John Denver geben da Auskunft. Und es ist wirklich ganz wunderbar, aber es ist auch ein bisschen wissenschaftlich, sie haben auch Studien drin, was tatsächlich aggressive Musik mit Jugendlichen und Kindern macht, wie zum Beispiel die selbstmordgefährdendsten Lieder ist zum Beispiel All By Myself oder Everybody Hurts, sagen sie auch, wie halt Musik tatsächlich so stimmungsamplifizierend wirken kann. Aber fast nie, Rüdiger, fast nie, Rechtsrock mal ausgeschlossen, sind es die Texte, die irgendwas anrichten.
Okay.
Das ist eigentlich im seltensten Fall. Mhm. Und bei dem Gerichtsverhandlung ist es auch so lustig, weil sie laden so John Denver ein. Der hat danach ein Anschlussinterview mit der NASA als erster Musiker, will sich als erster Musiker für ein Mondkonzert oder so ein Space-Konzert bewerben, weil er so ein Good Guy ist.
Ich glaube, der will nur den Shit aufsammeln.
Ja, pass auf, John Denver, ne? Und dann geben sie ihm die Chance, mal zu sagen, sie laden ihn eigentlich ein, weil sie sagen, hey, der Mann hat cleane Texte, beschäftigt sich viel mit Natur und Philosophie und Moral. Wie macht man wirklich Musik? Wie textet man? Warum macht Dee Snider von Twisted Sister? Und warum macht er so einen satanischen Scheiß? Oder warum hat er so SM-Anspielungen? Warum singt Frank Zappa so?
Also er ist als leuchtendes Sachen? Gegenbeispiel ja. eingeladen. Hab mich ja. schon gewundert.
Ja, und John Denver geht dahin und sagt, erstmal nur ganz kurz, naja Leute, also Entschuldigung, Musik, Texte, Kunst, Ausdrucksform, bitte, muss jeder so machen, wie er will. Aber ihm wäre es überhaupt mal wichtig, wie schön es ist, campen zu gehen und mal in der freien Natur zu sein und die vielen tausend Sterne da oben zu sehen und so ein bisschen sich in Einklang mit der Natur zu bringen. Das wollte er hier nochmal loswerden. Und jetzt muss er weg. Also, sympathischster Auftritt ever.
Ja.
Ja. Ein ganz wunderbarer Podcast, You're Wrong About. Und ja, also auch überraschende Textstellen in Prince-Songs lernt man da
okay.
auch. Lernt man auch kennen.
Erstaunlich, ja.
Ja, genau. Und die sagen sehr viele kluge Sachen auch. Und ja, das ist auch ein
ja, man lernt auch ein bisschen, man lernt ein bisschen was noch über die 80er Jahre, selbst wenn man sie schon miterlebt hat, so wie wir, naja. Traurigerweise.
Ja.
So interessant, wie also tatsächlich auch wie super zwiegespalten, wie schizophren eigentlich die Moral in der amerikanischen Gesellschaft war. Ja, man muss schizophren sagen, anders geht's eigentlich nicht.
Mhm.
Okay, gut.
Hör ich mir an.
Ja. Also, dann möchte ich noch allen, ich bin ja immer auf der Suche nach eskapistischen Spielen, nachdem ich immer noch so gebrandmarkt bin von Last of Us 2 und seitdem nicht mehr ruhig schlafen kann. Ich habe jetzt was gefunden, Rüdiger, was mich wirklich befreit von diesen Albträumen.
Ich bin gespannt.
Super Mario World 3D. Das kam gerade raus für die Switch. Das ist ein Wii Remake zusammen mit Bowser's Fury.
Mhm.
Das spiele ich mit meinem Sohn und es versöhnt mich mit der Welt.
Was ist daran so gut? Was?
Es ist wie Mario Odyssey, das kennst du doch, oder?
Ja, das habe ich erst gestern wieder gespielt.
Ja, so ist es ungefähr.
Ist es auch so? Ich finde es ganz schön schwer. Ist es schwer?
Mario-Spiele sind immer ein bisschen schwer.
Ah, okay.
Ja, aber es geht. Man kann es zu zweit spielen vor allem.
Mhm.
Ich tue mir sehr schwer, weil mein Sohn mir immer alle Bonusgegenstände wegschnappt.
Ja.
Und ich appelliere mal an Teamgeist.
Und ja, das geht auf die Motivation auf die Dauer, ne?
Auf meine, ja.
Ja, natürlich.
Seine natürlich nicht, weil er wird in jeder Runde Erster.
Tja.
Seine Motivation bleibt hoch.
Hm. Spielt ihr manchmal FIFA gegeneinander?
Nein, wir spielen kein Fußball.
Ah, verstehe.
Wir spielen gar kein Fußball.
Wir schon, aber ich muss meinen Sohn schon sehr überreden, der hat keinen Bock mehr.
Ja, weil du immer gewinnst?
Ja, jetzt in letzter Zeit dann doch. Er hat so wahnsinnige Sololäufe drauf, also er spielt nie, mein Sohn spielt einfach nie ab.
Hm.
Er nimmt sich den Ball, nimmt dann, spielt immer Bayern, und kommt dann mit Pavard bis vors Tor gedribbelt und einmal in 90 Minuten knallt er ihn dann einfach mir dann doch rein.
Ja, aber so sind die Spiele nicht ausgelegt, dass man eigentlich allein, man muss eigentlich abspielen. Und
eigentlich schon.
Ja.
Man merkt auch, dass der gute Pavard gegen Ende, ich meine gut, er ist jetzt glaube ich auch Corona-positiv, aber er wird immer ein bisschen langsamer Richtung Strafraum. Aber gut.
Da fällt mir ein, dass mir noch ein Hörer geschrieben hat.
Ja.
Gilbert Traub.
Gilbert Traub hat geschrieben.
Ja, aus Travemünde.
Aus Travemünde.
Jungs, schaut ihr eigentlich noch Fußball?
Du, also, ich war drauf und dran zu sagen, ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass wir nicht mehr Fußball gucken, aber nur so, die Bayern verlieren, die Bayern benehmen sich scheiße, die Bayern haben größere Pandemieausfälle. Hättest du Impuls, darüber reden zu wollen, oder habe ich jetzt eigentlich schon alles Entscheidende gesagt?
Ja, guckst du noch oder guckst du nicht?
Ich gucke überhaupt nicht. Ich gucke nur so ab und zu mal auf Kicker und Fußball gucken tue ich nicht.
Nee, ich gucke es auch nicht mehr. Ist komisch, wir hatten einen Fußball-Podcast jahrelang und jetzt gucken wir nicht mal mehr.
Nee, ich wette auch nicht mehr.
Nee, ich finde Fußball ist gerade eine der blödesten Sachen der Welt überhaupt, finde ich sogar.
Fußball ist der SUV unter den Sportarten.
Ja, genau, sehr, sehr gut.
Und weißt du, was
finde ich gut. Lass mal so stehen. Weißt du, was mein Hot-Take ist? Ich glaube, die Leute würden weniger rausgehen und die Lockdowns ernster nehmen, wenn die scheiß Bundesliga nicht in Betrieb wäre gerade.
Ja,
warum? Wir beklagen uns doch alle, dass diese Lockdowns, dass sich keiner dran hält und alle so tun, naja, komm mal, geh halt mal irgendwie mit 40 Leuten in die Eisdiele. Und ich glaube tatsächlich, wenn eine Bundesliga nicht spielt und vor allem, wenn du dann auch, dann kannst du ja mal richtig die Rummeniges dieser Welt irgendwie jammern hören, dass das nochmal eine große Signalwirkung ist, dass hier wirklich gerade Ausnahmezustand ist.
Ja,
in dem Moment, wo das Radio läuft und heute im Stadion kommt oder so, ist die Welt doch eigentlich ganz normal, oder?
Ist was dran.
Für viele Männer zumindest.
Ja. Na gut. So.
Ja, genau. Ich hab den Bachelor gesehen, Rüdiger. Jetzt weiß ich nicht, hast du auch zufällig Ausschnitte daraus gesehen?
Ich habe mich heute Morgen noch angemeldet bei TV Now.
Wow.
Aber nur für das Freeportal. Das heißt, ich habe...
Das gibt's? Wusste ich gar nicht.
Ja, es gibt's. Man muss aber halt so 30-sekündige Werbeblöcke gucken.
Mhm.
Da war zweimal hintereinander die gleiche. Es war zweimal die gleiche Alexa-Werbung. Warum machen die das? Aber komisch. Ja gut, vielleicht, oder war das der Zufall?
Da musst du sagen, Alexa, stopp, dann geht's weg.
Womöglich, aber... Bei meinem Spotify, ich habe Playlisten mit vielen, 100 Songs will ich nicht sagen, aber da sind bestimmt 50, 60 Songs drin, stell das auf Shuffle und habe innerhalb von 20 Minuten zweimal den gleichen Song.
Ja.
Da habe ich das auch. Egal, was ich sagen will.
Geht mir auch so beim Laufen. Ich habe das Gefühl, ich laufe ständig zu derselben Playlist, obwohl ich irgendwie auch 500 Songs auf meiner Playlist habe. Ständig kommen beim Laufen dieselben sieben Songs.
Das siehst du, in der Beziehung schaukelt sich das so hoch, Spotify. Wir werden alle so, wir werden so in so, in so, Ja. Wir werden in die Enge getrieben, Bernie. Ja. Na gut. Ja, ich habe so ja mal kurz reingeguckt in so eine Art Trailer der 5. oder 6. Folge, die wir gerade haben. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, da hast du mich zum Thema Trump befragt. Da habe ich nur gesagt, ach Bernie, ich habe mich mit Abscheu abgewendet. Das würde ich jetzt auch gerne über den Bachelor sagen. Und dann, du weißt ja, ich nehme ja immer sofort gerne alles zurück, was ich mal sage. Wo ich denke, darf man das sagen? Darf man sich mit Abschau abwenden? Muss man sich nicht darum kümmern? Muss man das nicht ernst nehmen? Ist das nicht genau die Falle? Ich rede jetzt wieder von Trump, dass man jetzt sagt, oh, ich wende mich mit Abschau ab, ich kümmere mich nicht drum, wir haben jetzt wieder einen demokratischen Präsidenten und im Hintergrund passieren schlimme Sachen, muss man jetzt nicht dranbleiben? Und genauso denke ich natürlich auch mit dem Bachelor, ja, aber das ist Unterhaltung und die Leute wollen das sehen und Rüdiger, für was hältst du dich? Aber ich weiß nicht, ich ertrage, glaube ich, so Castingshows. Ich habe mal die Amazon-Serie gesehen, Unreal, die sozusagen eine Persiflage ist auf eine, also es, da wird eine Sendung produziert, die ganz klar an dem amerikanischen Bachelor orientiert ist. Ja, und
aber eine Persiflage auf ein so ein Bachelor-Format ist eigentlich per se schon.
Ja, nee, Persiflage ist auch übrigens das falsche Wort.
Sinnlos, weil.
Nein, es ist keine Persiflage. Es ist nachgespielt und man kriegt halt so einen Blick hinter die Kulissen. Man sieht also sozusagen, wie die Konflikte innerhalb dieser Frauengruppe hochgeheizt werden, wie die unter Alkohol gesetzt werden, wie denen Falschinformationen gegeben werden, damit das sich Ganze hochschaukelt. So, Persiflage ist völlig falsch. Und das habe ich ganz gerne gesehen, das war gut.
Aber zum Bachelor selber hast du jetzt nichts gesagt?
Zum Bachelor, ja, du, außer dass ich mich ein paar Minuten das geguckt habe und denke, das ist ja der Wahnsinn. Warum wollen diese Frauen das? Was denkt dieser Typ, er ist? Warum funktioniert das? Aber was sagst du dazu?
Also, letztes Jahr, der Bachelor, den habe ich auch schon so ein bisschen reingeschaut und dem hat man ja nachgesagt, dass er auf einen Schwan eingeprügelt, dass er auf einen Mann mit einem, dass er mit einem Schwan auf einen Mann eingeprügelt hat. Und der war mir so, weiß nicht, ob ich da biased war, weil ich die Information schon vorher hatte. Der kam mir immer so ein bisschen so sublim aggressiv vor, also passiv aggressiv. Mhm. Auch wenn er mal eine Zurückweisung bekommen hat oder eine nicht so ganz, natürlich sofort knutschen wollte oder so. Dieses Jahr ist es so, dass der Bachelor dieses Jahr, der wirkt ganz souverän. Der scheint auch Geduld haben und so den langen Atem. Und der schafft es auch irgendwie ganz vielen den Eindruck zu geben, dass er ein bisschen verschossen ist oder verliebt ist in die eine oder andere. Und das macht er bei ganz vielen. Und ich bin wirklich bewundere, dass wie er das hinkriegt. Weil ich wäre nach 3 Dates, wäre ich fix und fertig. Also selbst wenn die Dates gut liefen, ist mir emotional zu anstrengend. Also ich finde Daten an sich schwierig, weil es kostet der Energie, sich auf Leute einzulassen. Man will ja mitschwingen, gucken, wie geht's denen, was wollen die, was macht das mit mir, etc., was brauchen die, wie kann ich mich verhalten. Das finde ich bei einem Date schon so anstrengend. Aber wenn du so ein Akkord-Daten hast, ich würde vielleicht durchdrehen.
Das heißt, er hat schon mit mehreren aus der Gruppe geknutscht?
Ja, das ist nicht so ein Serienknutscher wie der von letztes Jahr, glaube ich. Ich gucke es ja nicht jede Woche, aber es gibt da 2, 3 Fälle auf jeden Fall. Ja. Es gibt auch so Übernachtungsdates, ne? Was die da machen, weiß ich nicht, aber die werden sich dann schon irgendwie anfassen, zumindest in so einem Petting-Rahmen, würde ich jetzt mal behaupten, falls man Petting noch sagt. Egal, aber darum geht es überhaupt nicht. Das ist ja, das ist so ein bisschen das Prinzip der Sendung, das ist auch irgendwie, soll er machen, wie er will, also wenn er da einigermaßen mit klarkommt mental, schön, und in so einem Scheiß mitmacht, okay. Die Frauen allerdings, das macht mich ein bisschen fertig, weil das wenn ich mir jetzt überlege, dass irgendwie mein Sohn das auch mit seiner Mutter vielleicht hin und wieder guckt, ich verlasse mich da schon auf ihn, dass er das irgendwie richtig oder auf die beiden, dass sie es richtig kommentieren, aber das Frauenbild, was sich da ergibt, das finde ich, das ist vollkommen desaströs, weil diese Frauen, und das ist auch nicht jedes Jahr so schlimm, aber diese Frauen scheinen zumindest, so wird es uns im Schnitt erzählt, vielleicht ist es in Wirklichkeit ganz anders, scheinen den ganzen Tag rumzusitzen, sich tödlich zu langweilen, nur darauf zu warten, was der Bachelor als nächstes macht, ob sie in die Date-Gruppe dürfen, ob sie Einzeldates haben. Die trinken, in einer Tour wird da getrunken, habe ich das Gefühl. Also ich finde es wirklich bedenklich, wie viel da gesoffen wird. Also auch im Sinne von pädagogisch nicht gerade sinnvoll, also weder für die 14 noch für die 40-Jährigen, dass man sich bei jeder Gelegenheit ein Weinchen und ein Sektchen einschenken kann oder ein Shampoos. Die langweilen sich ganz offensichtlich. Das ist auch sehr deprimierend. Die hocken da rum, hocken aufeinander. Es ist ja diesmal in Deutschland wegen Corona. Sind mal auf Rügen, sind mal irgendwo im Allgäu oder sonst irgendwie. Ist auch nicht, das ist nicht
in Berlin immer, waren sie auch.
In Berlin auch.
Das habe ich gesehen im Ausschnitt. Ja, dass der Bachelor möchte, dass die Party leben und das braucht er ganz dringend. Er braucht Action und aber er braucht auch das auf dem Land.
Ja. Es sind nicht immer die spannendsten Surroundings, muss man sagen. Deshalb fällt so ein bisschen die Begeisterung auch für Land, Kultur und Leute weg. Und deshalb wird es noch langweiliger. Und die Stimmung ist dermaßen bedrückend. Und natürlich wird da intrigiert und alles, das kennt man alles aus den Formaten. Es gibt aber zum Beispiel im Gegensatz zum Dschungelcamp keinen korrigierenden Kommentar, der sich mal so ein bisschen drüber lustig macht oder das mal in ein gewisses Licht
kein drückt. Mickey Beisenherz.
Nein, muss ja auch nicht immer sein, aber es gibt quasi auch, es gibt nichts, was das irgendwie relativiert, sondern es scheint quasi völlig okay zu sein, sich völlig diesem System auszuliefern als Frauen und wirklich nur darauf zu warten, die ganze Zeit, wie der reagiert, wie der auf mich reagiert, was der mit mir macht, wie guckt er mich jetzt an. Jeder Blick wird gedeutet und was natürlich auch tatsächlich in Intrigen gipfelt dann, in Missgunst, in Eifersucht, in null Zusammenhalt. Also es gibt insgesamt ein ganz schrecklich systemisches Bild ab. Und ich möchte nicht sagen, dass die Dudes da bei der Bachelorette besser wären. Ich habe es halt noch nie gesehen. Hm. Aber es ist wirklich traurig. Es ist total bedrückend. Es ist fast so bedrückend wie der Film, über den wir gleich sprechen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich guck's vielleicht beim nächsten Mal weiter aus soziologischen Gründen, auch aus Unterhaltungsgründen, aber vielleicht auch nicht, weil es mir tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, weil es mir zu deprimierend war.
Und ist es so schlimm, dass es vielen Leuten so geht, dass sie das sehen und denken, warum sind diese Frauen so schlimm miteinander? So möchte ich nicht sein, so möchte ich nicht, dass meine Tochter wird. Oder sind die trotzdem irgendwie noch cool? Oder sie haben die Vorbildfunktion?
Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, von unsere Bubble heftet es so ein bisschen als Trash-TV ab. Damit sind wir aber so schon so, halten wir uns das schon so vom Leib, dass wir uns im Prinzip nicht wahrscheinlich nicht kritisch genug damit
auseinandersetzen. Siehst du, das meinte ich eben. Ja. Das meinte ich eben, als ich sagte, ich wende mich mit Abscheu ab. Ich glaube, ja.
Ja.
Und ich denke auch, das sollte ich nicht tun.
Und die anderen, die, weiß ich nicht, die finden es vielleicht, die nehmen es vielleicht ernster, vielleicht zu ernst. Und dann gibt es aber vielleicht mittendrin auch Kinder, unsere Kinder, das macht ja auch unterbewusst was mit einem. Du guckst es ja und du kannst ja natürlich, kann dein Vater oder deine Mutter sagen, die sind alle wack und der Bachelor ist ja kein Traumtyp, sondern eigentlich ein Idiot. Aber das trotzdem macht es was unterbewusst mit dir, wenn du das siehst die ganze Zeit und immer dieses Verhalten auch wahrnimmst. Und dieses Verhalten wird ja ständig quasi, das wird ja ständig validisiert, dadurch, dass es ja auch Erfolg hat. Dass der Bachelor reagiert ja dann auf dein Verhalten. Wenn du sagst, du, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil jetzt hast du mich irgendwie 3 Wochen nicht beachtet und so und der Bachelor reagiert ja. Also es wird ja auch belohnt, dieses Verhalten und so und diese Fixierung auf ihn. Was mir noch aufgefallen ist, und das geht jetzt vielleicht so in so ein bisschen gehässigeren Bereich, ist, wie unglaublich schlau sich so Leute auch immer wieder Bachelor vorkommen. Ich meine, der ist vielleicht nicht ganz ungebildet und aber die geben dann so oft so Allgemeinplätze von sich. Viele Sachen, von denen wir sagen würden, sagt man so nicht mehr.
Zu was für Themen?
Allem. Also so Sprichwörter und so.
Okay.
Und kommt sich dabei wahnsinnig schlau vor und so philosophisch und auch so das Leben, ich weiß gar nicht, welchen Dialekt ich jetzt anwenden soll. das Leben hat mich so geschult, Rüdiger.
Hm. Okay.
Das ist fast das Fremdschämigste. Das andere ist eigentlich fast eher unbedrückend.
Also mansplained. Darum.
Ja, aber das machen auch die Frauen, das machen oft alle so Reality-Darsteller, das hat so, was sie mal gelernt haben im Leben oder was ihnen jemand beigebracht hat oder was sie selber durchgemacht hat, so als, das weiß ich jetzt und jetzt bin ich schlauer und jetzt.
Also eigentlich sollte er lieber einen Podcast machen.
Aber hier auch Stopp.
Ja.
Ja. Es gibt sicher einen Podcast zum Bachelor, ich müsste den einfach mal hören.
Mhm. Nee, ich finde, der Bachelor sollte selber einen machen.
Ach so. Jein.
Weil ich, meine, was ich euch zu sagen habe.
Jein. Ja, du, Podcasts haben ja eh überhaupt keine Bedeutung mehr. Ich habe neulich habe ich mal so einen Podcast vom Rolling Stone, den ich sehr bedenklich finde in seiner moderativen Qualität vor allem, habe ich mal gehört. Der hat irgendwie so, keine Ahnung, der hat dann irgendwie ganz viele Likes und 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Und ich gesagt, wie kann das denn sein? Und dann bin ich aber irgendwie über 5 Dings bin ich auf Bibi, weißt du kennst noch Bibis Beauty Palace, kennst du noch?
Ja.
YouTuberin, die hat auch einen Podcast mit ihrem Mann zusammen. Auch so ein passiv-aggressiver Typ irgendwie, schreckliches Pärchen, auch wirklich schrecklich. Und die, wenn die zusammen reden, ist es also wirklich, ist, ist wirklich schlimm. Und die, glaube ich, die haben so fast 8000 Fünf-Sterne-Bewertungen oder so.
Hm.
Also Podcasts sind auch, das ist vorbei, Rüdiger. Podcast ist vorbei, wo man sagen kann, Bewertungen und Frequenz und Downloadzahlen haben noch irgendeinen Qualitätsmarker oder so. That's it, it's over. Damit will ich nicht uns rechtfertigen als, als Low-Level-Zuhörer-Podcast, aber es ist einfach vorbei. Das sagt nichts mehr aus.
Schade.
Ja. Weiß nicht, ob es früher so viel ausgesagt hat, aber jetzt, das war's. Okay, gut. Dann kommen wir endlich, 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 endlich. Und du wirst noch genug Gelegenheit zu singen, falls es dich jetzt schon in den Stimmbändern juckt, Rüdiger. Wir kommen endlich zum Thema der Woche und das lautet Jesus. Ja, warum Jesus?
Warum Jesus, Bernie?
Ja.
Ja, wir sind, lustigerweise, ich habe auch eben, als wir über das Bachelor-Publikum, nicht über das Publikum, über die Damen gesprochen haben, habe ich auch jetzt an unseren Film, den wir jetzt zum Thema Jesus geguckt haben, gedacht. Da war es eher so die Haltung der Leute zu Jesus.
Ja. Ist ja übrigens auch schon mal aufgefallen, meine Freundin hat mich darauf hingewiesen, dass ich manchmal, wenn du sprichst oder jemand anderes spricht im Podcast, so ein Atemgeräusch mache, so Luft zwischen den Zähnen einsaug, so. Das würde man auch im Podcast hören.
So, nee. Ja,
ist,
wirklich?
Ja, mir ist es auch nicht aufgefallen, aber vielleicht hört sie genauer zu. Liebe Hörer,
offensichtlich.
Gib mir Feedback, ob ich mach mal so
wenn
Luft so einsauge.
Wenn ich länger rede, atmen ist mir noch nicht aufgefallen. Mhm. Du guckst halt manchmal dann natürlich in deine Notizen, wie es weitergeht.
Ja. Oder ich guck skeptisch an und mach dieses Timeout.
Oder zeigst Richtung Kabel, Mikrofonständer oder sonstigen Dingen, die ich gerade. Weil ich so aufgeregt bin, dass ich was sage, anfasse.
Also warum Jesus? Weil ich bin drauf gekommen, weil die K-Fastenzeit angefangen hat, die Fastenzeit angefangen hat. Und da dachte ich, wir haben einfach so ein bisschen Jesus, ein religiöses Special. Und dann hat Rüdiger gesagt, Jesus und der Bachelor wäre doch so ein schöner Podcast-Titel.
Stimmt.
Und da konnte ich nicht Nein sagen.
Das stimmt. Und naja, wir haben mehrere Sachen gesagt und wir haben uns sogar missverstanden. Ich habe nämlich zu dir gesagt, Bernie, ich weiß nicht, ob ich mich dem Thema Jesus gewachsen fühle. Weil wir hatten neulich schon mal überlegt, das Thema Vorbilder zu machen. Hast du gesagt, na, weiß nicht, Vorbilder, großes Thema, traue mich nicht so richtig ran. Das gleiche habe ich, den gleichen Gedanken hatte ich dann auch bei Jesus. Und dann, als wir dann länger geredet haben, hast du dann irgendwann zu mir gesagt, ja, aber du hast ja zu Du hast ja zu Jesus nichts zu sagen oder du hast ja keine Meinung zu Jesus.
Nee, habe ich nicht gesagt, du kannst ja mit Jesus eh nicht so viel anfangen, habe ich
gesagt. Ah, richtig, das warst du. Auf jeden Fall war ich sofort beleidigt.
Ja.
Und habe gesagt, nein.
Ich
kann dir mit Jesus ganz viel anfangen, habe ich gesagt. Es ist im Gegenteil. Das Gegenteil ist, es ist so ein großes Thema, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Ja, ich habe mich eher darauf bezogen, und da kannst du dir anfangen, dass du, dass wir in unserer Religionsfolge damals bei unserem schönen Esoterik-Podcast Verdammte Erleuchtung gesagt hast, mit der Kirche hast du schon so deine Schwierigkeiten.
Habe ich zu dir gesagt?
Sagst du in dem Podcast, kannst du nachhören.
Ja, ich frage ja nur. Ja, ja.
Ja.
Ja, natürlich. Du, Bernie, unsere Geschichte hat eh biblische Qualität, also das ist jetzt übertrieben,
wir gingen ja damals in die Kirche, in die Messe.
Ja.
Und da hast du gesagt, das ist ja schon so ein bisschen puh, also jetzt wieder in die Kirche gehen und so, bisschen
schwierig. Ach, ich hab das über dich gesagt.
Ja, das hast du über dich gesagt, ja.
Ja, ja, stimmt.
Genau. Und daraus habe ich auch abgeleitet, dass du nicht so der Jesus-Fan bist vielleicht.
Nee, ich bin voll der Jesus-Fan, ich bin überhaupt kein Kirchen-Fan.
Das ist doch schon mal eine gute Distinktion.
Natürlich, das liegt ja voll auf der Hand.
Weil die Kirche zum Beispiel, ne,
die
muss sich ab 18. März zum Beispiel mit dem zweiten Gutachten von Strafrechtler Björn Gerke auseinandersetzen. Der sagt, da sind 300 Verdachtsmeldungen, mehr als 300 Opfer und 200 Beschuldigte auf sexuellen Missbrauchs. Und Herr Bölki, ist er Kardinal?
Ja.
Hat er gesagt so, naja, das ist methodisch, war das nicht ganz korrekt. Also das würden wir jetzt erstmal zurückweisen, das Gutachten, und lieber nicht veröffentlichen.
Hm.
Daraufhin gab es eine Kirchenaustrittswelle.
Ja.
Ja.
Und das
ist schon die Distinktion, weil Wölki ist nicht gleich Jesus, ne?
Das stimmt. Im Gegenteil. Ja, du, da sind einige, die wirklich nicht Jesus sind. Da halte ich es wirklich mit Christian Streich und Mahatma Gandhi. Gandhi hat auch gesagt, Christentum eine super Religion. Leider sind halt die Christen so überhaupt keine Christen. Also ich habe es immer schon komisch gefunden, jetzt fange ich schon mit meinem Fazit im Grunde genommen, steige ich ein in diese Sendung, aber dass alle Christen immer versuchen, gute Christen zu sein und nicht so versuchen zu sein wie Jesus.
Sie versuchen ja noch nicht mal gute Christen zu sein. Da geht's ja schon mal los. Es reicht ja eigentlich, Christ zu sein.
Ja. Naja, also was ich damit sagen will, also ich, ja, also jegliche Form von Frömmigkeit macht mich irre.
Ja. Ja, wenn du guter Christ bist, dann hast du ja schon eine, hast ja schon einen Verhaltenskodex. Aber da, nach dem geht's ja schon gar nicht. Es reicht ja quasi, dass statt gute Christ zu sein, wird ja das Surrogat Frömmigkeit benutzt.
Genau.
Und am besten wird noch Frömmigkeit sowieso nur, dient ja eh nur als Projektionsfläche, damit ich sonst treiben kann, was ich will. Und bei Wirecard arbeiten, Hauptsache ich gehe nach Hause und sag, ich habe jetzt noch eine Runde gebetet oder ich war in der Kirche am Sonntag.
Ich finde auch. Also Hauptsache, man muss sich keine Gedanken machen. Ja. Na gut.
Ich habe natürlich im Laufe der letzten 144 Jahre Christentum, die ich meinen eigen nenne und natürlich auch oft die Kirche verdammt und vor allem die katholische.
Jetzt denken alle, du wärst 44, weil du einfach eine 100 draufgepackt hast. Das stimmt aber nicht.
Nee, ich bin 46. Die katholische Kirche verdammt und auch drüber gelästert und auch in meinen Büchern so ein bisschen reingepiekt. Aber ich immer wieder treffe ich auch dann Leute, die christlichen Glaubens sind oder auch aus dem Katholizismus kommen, die ganz okay sind, Rüdiger. Auch durchaus Priester und so. Kennst du jetzt vielleicht nicht so viele, aber ich möchte das nicht, ich möchte nicht du, grundsätzlich den Katholizismus.
Ich habe auch schon Kabarettisten getroffen, die ganz okay sind. Was,
ja, du, also, musst du gleich ins Extrem gehen, ne?
Ja, tut mir leid. Aber ja, sicher.
Okay, aber Entschuldigung, wir waren ja bei Jesus. Wir wollten jetzt nicht, es soll nicht um Kirche gehen, sondern um Jesus.
Aber pass auf, jetzt hast du dich für eine christliche Erziehung deines Sohnes entschieden.
Ich würde sagen, also keine religiöse, ne? Ich glaube, der wird, wenn der jetzt den Jesus-Film gucken würde, den wir geguckt haben, der würde dir sagen, wow, das wusste ich nicht, was da abgeht. Das ist krass.
Ja.
Das ist krass.
Naja, Moment, aber das ist ja auch.
Aber das, von den ethischen Werten her, da ist viel Christliches dabei, würde ich sagen.
Aber da findet er ja schon eine Riesenverwechslung dazu. Der Film ist ja nicht in dem Sinne christlich. Was ist denn an dem Film christlich?
Nein, aber wenn ich mein Kind christlich erziehe, dann weiß er um die Passion Christi, dann weiß er um die Via Dolorosa, dann weiß er um die Kreuzigungsgeschichte.
Okay, aber das ist ja schon mal ein Riesenproblem, dass die katholische Kirche, dass der Tod Jesus wichtiger ist als sein Leben, offensichtlich. Also ständig sehe ich Jesus am Kreuz. Das ist der arme Jesus. Ey, das ist der unverstandenste Dude der Weltgeschichte. Das Kreuz war dem Jesus wirklich nicht so wichtig. Das Kreuz war dem Jesus, das hat ihn eher gestört, glaube ich sogar. Also warum wird das so ein Ding daraus gemacht? Natürlich. Also, und dadurch wird ja doch dieser Film, okay, wir sollten vielleicht mal sagen, welchen Film wir gesehen haben. Wir haben tatsächlich.
Zu dem kommen wir.
Nur einmal, weil wir ständig den Film schon erwähnen. Mel Gibson, Die Passion Christi, haben wir geguckt.
The Passion of the Christ.
Ja. Wo ich denke, warum macht man einen Film über den Tod Jesu, das Leben ist doch viel wichtiger.
Ja, weil es den Christen, aber vor allem den Katholiken das Wichtigste ist, weil es ja der Dreh- und Angelpunkt ist, weil es das ultimative Opfer ist, um eine bessere Welt zu machen. Also, und damit auch die völlige Verleugnung des Diesseits zugunsten etwas Jenseitigen. Also das ist ja eins der Grundprobleme auch mit dem Christentum in dieser Auslegung ist ja, dass es so no fun here, all the fun's over there.
Aber das finde ich schon wirklich höchst zweifelhaft von der katholischen Kirche, das so zu sehen.
Ja, natürlich. Aber diese Geschichte ist natürlich auch die beste Geschichte aus seinem Leben. Ne? Die ist wahnsinnig, wenn man es jetzt auch nochmal, was da alles passiert innerhalb der letzten 12 Stunden im Leben Jesu, was der erleidet und so, das ist natürlich, das ist ein Drama, das ist High Tension, das ist einfach.
Ja, aber Jesus hat auch gesagt, Freunde, haltet euch nicht so an dem Drama fest. Hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Drama ist nicht so wichtig.
Ja, man müsste halt mal Jesus fragen, wie er seinen Tod eigentlich einordnet im Nachhinein.
Ja, das siehst du, now we're talking.
Es gibt ja außerhalb des Christlichen gibt es ja gar nicht so viele Quellen über Jesus. Wusstest du das?
Das habe ich auch im Zusammenhang mit meiner Podcast-Recherche gelesen, ja.
Ja. Die Römer sagen, da haben wir einen ans Kreuz gehauen oder die Juden da und das lief nicht so gut und jetzt haben wir diese Sekte hier auf dem Hals. Paar hundert Jahre später. Unangenehm, sagen die römischen Geschichtsschreiber.
Mhm.
Also die erkennen das Ereignis an, finden es eher unerfreulich und ja, jüdische Geschichtsschreibung bestätigt es aber auch nur in ein paar Sätzen.
Mhm.
Und es ist wohl relativ unbestritten, dass es da einen gab, ne? So einen geistigen Führer, kann man sagen.
Ein Wanderprediger,
ja. Aber so genau die Dimension lässt sich da nicht feststellen. Deshalb sind wir so halt sehr auf die Bibel als Quelle angewiesen.
Mhm.
Wie sehr glaubst du denn, dass,
der Tatsachen entspricht. Gerade jetzt, wenn wir jetzt mal bei der Kreuzigungsgeschichte bleiben.
Ach, die Kreuzigungsgeschichte, glaube ich, habe ich keine großen Zweifel. Ich glaube, das wird sich schon relativ so abgespielt haben. Manche Sachen kommen mir so vor, wo ich dachte, da denkt jetzt Mel Gibson zu filmisch, dass jetzt, also...
Ne, wenn nicht Mel Gibson weg.
Okay, das ohne Mel Gibson. Nee, ich glaube, das wird sich schon so in etwa abgespielt haben. Ich glaube, dass die Römer wahrscheinlich auch ein gewisses Buch geführt haben, wie ihre Hinrichtungen so abgelaufen sind. Das wird schon so gesehen sein.
Und meinst du, dass so Details wie kommt Simon von Cyrene kommt und trägt das Kreuz, haben die Symbolcharakter, weil auch quasi so der gute Jude aus der Bevölkerung, oder ist es wirklich so passiert?
Da wird es schwierig. Also,
wie sehr im Detail glaubst du an die Geschichte?
Ist das so, aber ich wundere, ist das so wichtig?
Nee, wir wollen ja drüber reden, oder?
Ja, schon.
Mich interessiert einfach nur deine Meinung dazu.
Ich halte durchaus für möglich, dass das so war. Ich finde, weil je mehr man es auch hin, also die kleine Schule des Lügners sagt ja, oder es ist gut, also möglichst viele Details zu haben. Also wenn du richtig ins Detail gehst, dann ist meistens ein Indiz dafür, dass die Geschichte wahr ist. Also wenn man sagt, okay, das war der kam eigentlich nur zufällig dabei, hat auch sich noch sein Kind dabei, hat gesagt, hier, passt mal drauf auf, ich trage das Kreuz. So Sachen machen eine Sache, also machen sie für mich glaubhaft.
Ah, okay.
Oder dass da noch ein Legionär, was ich was, ihm noch mal mit dem Speer in die Seite sticht oder dass da eine Frau ankommt, ihm noch ein Tuch reicht und wer alles da war und wer mit ihm da gekreuzigt wurde und was der gesagt hatte.
So kleine, feine Details.
Also, ja, aber ist auch so, wenn einer so ins...
Ja, aber man könnte auch sagen, wenn man es glaubwürdig machen will, würde man sowas einstreuen, oder?
Ja.
Weil du sagst, die kleine Schule der Lügner.
Okay, aber vielleicht, ja gut, das ist natürlich für Leute, wie mich das Lügen
erkannt. Ich will es auch gar nicht anzweifeln.
Ja. Aber genau, aber ich verstehe nicht ganz, warum fragst du?
Naja, weil mich interessiert, ob diese Geschichte historischen Wert für dich hat.
Ja, also historischen Wert, absolut.
Okay. Ja, das ist ja schon mal eine Aussage.
Natürlich, also... Ja. Also ich habe auch mich jetzt im Vorfeld mal hingesetzt und überlegt, was glaube ich denn eigentlich? Und da habe ich mir gedacht, okay, ich glaube wirklich, dass es Jesus gegeben hat. Ich glaube auch so die Hard Facts von Zimmermann bis ans Kreuz genagelt und von mir aus auch, also im Tempel, was ich was, die Tische umgeschmissen und die Händler vertrieben und seine Jünger und ich glaube ganz, ganz viel davon. Ich glaube, dass der offensichtlich ein sehr talentierter Typ war, der, ich rede jetzt mal betont salopp, der wirklich auf der Suche war, der irgendwie der Wahrheit, also ein richtiger Wahrheitssuchender, der würde heutzutage wahrscheinlich, der auch mal wahrscheinlich in die Wüste gegangen ist und meditiert ist und tatsächlich zu irgendeiner Form von Erkenntnis gekommen ist. Weil bevor er nicht, also diese Erkenntnis hatte, war er wirklich Zimmermann und ist nicht weiter aufgefallen, aber dann gibt es einen ganz klaren Schnitt in seinem Leben, ab dem er plötzlich angefangen hat zu predigen. Mir fällt gerade auf, das erzähle ich dann einmal. Also es muss irgendwas in seinem Leben passiert sein, wodurch er ein Sendungsbewusstsein gekriegt hat. Und dann hat er das, glaube ich, alles gemacht, was wir im Neuen Testament lesen. Und das glaube ich. Die entscheidende Frage ist wahrscheinlich, die man die katholische Kirche stellt, ob ich an die Wiederauferstehung glaube. Das weiß ich nicht. Ich glaube, auch da habe ich so ein Gefühl von, muss ich auch nicht. Er ist trotzdem für mich bedeutend. Ich glaube nicht an eine leibliche Wiederauferstehung, nein.
Die leibliche, das ist ja so ein bisschen der Punkt. Ja. Weil ich meine, es gibt ja so viele spirituelle Auslegungsarten von Auferstehung, Wiedergeburt, Leben nach dem Tod etc. Also da sind ja selbst ein paar dabei, an die würde ich ohne Zweifel sofort glauben, dass auch dieses, was man in so Filmen, in so dramatischen Filmen oft, solange du noch an ihn denkst, ist er immer bei dir oder so. Sowas ist ja tatsächlich so, ne? Das ist ja. Da würdest du jetzt wieder sagen, sein bestimmt das Bewusstsein und so. Aber die leibliche, das ist ja ein bisschen der...
Kannst ruhig sagen, wenn ich dich langweile.
Nein, ich zitiere dich nur. Das ist ja quasi die leibliche, das ist der springende Punkt, wenn man so will, ne?
Ja.
In der Jesusforschung.
Glaubst du, ja.
Ja.
Nee, was glaubst du denn eigentlich?
Also, ich glaube, ja, da gab es einen Menschen namens Jesus. Ich glaube auch, der wurde hingerichtet. Den Rest habe ich mir immer so ein bisschen ferngehalten, ob ich das glaube oder nicht. Also schon als Kind, als ich quasi fast jeden Sonntag damit konfrontiert wurde in der Kirche und irgendwie der ganze Ort und die ganze Kirche und scheinbar alle Häuser in meiner Jugend voller Kreuze hingen und so, dem konnte man nicht entfliehen. Selbst da
selbst da hatte ich schon Schwierigkeiten, das für die ganz bare historische Münze zu nehmen. Aber, aber es war mir auch so ein bisschen egal. Mir war, hat sich selbst als relativ junger Mensch schon sofort der Sinngehalt des Ganzen erschlossen.
Genau.
Und gedacht hat, ja, das reicht schon. Ich weiß, was die Kirche mir damit sagen will. It's fucking brutal. Aber it's okay. I get where you're coming from. Mhm. Ich hatte dann jahrelang überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht und bin dann eher so, ach ja, gut, Jesus, ja, und Kreuzigung und so, not for me. Und dann bin ich irgendwann mal in Jerusalem gewesen und bin durch dieses Stadttor gegangen. Ich weiß nicht, was David-Tor oder wie es heißt, oder Löwentor. Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar dasselbe. Ich habe leider alles vergessen. Und plötzlich, abgesehen davon, dass ich eine Indiana Jones Musik plötzlich in meinem inneren Ohr hörte.
Oh Gott, Bernie.
Nein, aber plötzlich habe ich mir den Weg angeschaut, den die da ungefähr gegangen sind, und hat mich dann gefragt, ach, wo ist denn Golgatha, und wo ist der Garten Gethsemane und wo ist das alles, und hat mich plötzlich dafür interessiert, und plötzlich dachte ich, Rüdiger, ich wandle auf den Spuren Jesus. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, du, lass uns doch nach Bethlehem fahren in die Geburtskirche. Und dann war ich in dieser Geburtskirche und dachte so, Gott, hier ist Jesus gewesen. Oh, wow. Oh my God. Und ich war so drin, ich war da, dieser ganze Mythos, dieser Mystizismus meiner Jugend kam zurückgeschnellt wie mit einem Einweggummi in your face. Ich war plötzlich alles da und ich war ein Believer und alles erschien mir plausibel und historisch. Und ja, ich stehe da, wo Jesus sein Kreuz getragen hat. Das ist natürlich jetzt wieder verblasst und jetzt bin ich wieder distanziert, aber was das mit mir gemacht hat, als ich dann nach Jerusalem gekommen bin.
Also wenn ich das höre, dann würde ich sagen, Jesus ist nicht umsonst gestorben.
Ich dachte echt, die Spinne, what's happening?
Tja.
Übrigens, apropos Jesus-Tourismus, ne, weil was anderes ist ja Jerusalem zum Teil auch nicht. Mhm. Ich habe einen Podcast gehört, der schöne BBC-Podcast In Our Time, den ich nur weiterempfehlen kann, hat über Pilger einen Podcast gemacht. Mhm. Und der hat so erzählt, das Problem bei frühen Pilgerfahrten war, auch gerade nach Jerusalem, so von ob von Buxtehude aus oder von Dover oder Liverpool. Das Problem war damals schon, dass viele diese Überfahrten gar nicht überlebt haben.
Ja.
Also viele sind ja schon mal gar nicht ins gelobte Land gekommen. Problem. Und wenn sie dann da waren, und hier wird es ein bisschen lustig und traurig, sind die wohl, die Pilger von den Einheimischen, oftmals so ein bisschen bespuckt und mit Stein beworfen worden. So, was wollen die hier?
Ja.
Und gleichzeitig waren die aber wahnsinnig angewiesen auf so Typen Tourguides, die gleichzeitig Übersetzer waren. Und die müssen wahnsinnig viel Geld verlangt haben.
Siehst du?
Und als ob es noch nicht genug wäre, war auch quasi die Eintritte in die Kirchen, in jede Kapelle, auf jede Kerze, die da irgendwo am Wegesrand stand. Das muss wirklich irre viel Geld schon gekostet haben, damals im 15. und 16. Jahrhundert.
Ich glaube, in der Zeit sind ein paar miese Vorurteile entstanden. Ja.
Wieso war es zum Beispiel?
Na, wie man im Ausland über den Tisch gezogen wird.
Ja, weil es so war.
Naja.
Weil es so war. Das, also Pilgrimage war tatsächlich eine Frühform von Tourismus.
Mhm. Naja.
Also das ist da tatsächlich, da haben sie, unterhalten sich tatsächlich ein paar gelehrte Leute in dem Podcast und kommen alle zu demselben Schluss. Gut, so viel nur die Randnotiz zum Thema Jesus.
Ja. Eigentlich wollte ich vorhin noch was sagen, so zu dem Thema Kindern, ja, und Jesus. Und also meine Kinder gehen auch nicht noch nicht mal zum Religionsunterricht in der Schule. Wir gehen auch nicht in die Kirche. Kirche waren wir eigentlich immer nur, wenn man hin musste, sozusagen zum Weihnachtskonzert der Grundschule. Mhm. Beide, oder mal zu einer Beerdigung, beide Mal haben die Kinder von mir lustige Sachen gemacht. Also das Schulkonzert gab es den wunderbaren Moment, dass die ganze Elternschaft ist versammelt und alle freuen sich auf das Elternkonzert, und mein Sohn war noch sehr, sehr klein, und dann sollte das Schulkonzert beginnen, der Dirigent hebt den Taktstock, und in dem Moment, dieser Generalpause, dieser totalen Stille, sagt man so hinein, so, fertig. Dafür haben mich sehr geliebt, war ein großer Lacher. Sehr schön war dann allerdings auch, und jetzt gehen wir auch nach Bayern, nach Oberbayern, nach Burghausen, wo ich dieses Jahr also sozusagen auf der Beerdigung meines Schwiegervaters war, der an Corona gestorben ist, wo dann meine Kinder zum ersten Mal, sag ich mal, einen katholischen Pfarrer in der vollen Zeremonie erlebt haben, und dieser ganze sprachliche Duktus, der da mit sich kommt, und dann eine Rede gehalten hatten. Die haben eh schon eine Predigt gehalten, gestaunt, wie das alles so abläuft. Und dann geht es um Christus, der für uns gestorben ist. Und hat mein Sohn dann reingerufen in die, in diese kleine Kapelle. Christus ist tot? Ja, dann habe ich gedacht, dann habe ich doch mal kurz gezweifelt, ob man ihnen das vielleicht zumindest mal, naja, also zumindest diese Arbeit, das alles mal zu erzählen und was es da gab und auch das Positive von Jesus und das, weshalb ich jetzt auch sage, natürlich ist das ist extrem wichtig für mich und ich bin davon beeinflusst. Das müsste ich ihm jetzt mal tun und das also erklären und erzählen und das frage ich mich, ob ich da vielleicht doch ein bisschen zu wenig geleistet habe.
Das habe ich mich gestern auch gefragt, wie viel der Kollege hier links von uns in seinem Zimmer eigentlich weiß darüber und wie viel ich ihm noch sagen müsste, ohne ihm den Film zeigen zu müssen, über den wir gleich sprechen. Gut, was mich übrigens immer sehr beeindruckt hat, schon als Kind tatsächlich war, also ich habe ja Jesus hier, ne, Jesus hängt am Kreuz, was der alles erduldet, wird gegeißelt und bricht unter dem Kreuz zusammen und dann kreuzigen ihn und voll Splatter, wie es schlimmer nicht geht, ne? Und dann ist der aber so beseelt und sagt trotzdem zu dem Nebenmann am Kreuz, Mensch, wir gehen beide ins Paradies ein und ja, echt, und Gott vergibt den allen und ist, take it easy, Leute, ich komme schon klar irgendwie. Und ich dachte mir, das ist so unmenschlich, wie kann der das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich fand es nicht nachvollziehbar. Ich fand es war mir zu abstrakt. Aber dann gibt es diesen einen Moment, wo er immer sagt, kurz vor Ende, bevor er stirbt, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann habe ich mir damals schon gedacht, yes, das würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, den Scheiß muss ich durchmachen, wegen irgendwas völlig Abstrakten, wo ich eigentlich gar nicht genau weiß. Dieser Zweifel, ne? Dieser Zweifel am eigenen Glauben irgendwie, das fand ich nachvollziehbar. Das hat mich gecatcht, wie man so schön sagt. Übrigens jetzt auch bei dem Film wieder. Bist du schon bereit für die Filmabteilung?
Ich bin total bereit für Filmabteilung.
Pass auf, Rüdiger, ich habe, bevor ich, quasi andersrum, nachdem ich Mel Gibsons Passion of the Christ gesehen habe, habe ich mir ganz viele Clips und den Soundtrack aus Jesus Christ Superstar, den Film von 1973,
glaube ich, ja,
angeschaut. Und Rüdiger, ich muss dir sagen, wir kommen später noch zu den besten Jesus-Filmen. Ich war einigermaßen begeistert.
Ja, frag mich, ich auch. Ich bin auch. Bernie, und du denkst vielleicht, ich habe den schon oft gesehen, weil ich jede Zeile auswendig kann. Ich habe den Film auch zum ersten Mal gesehen. Ich habe den damals nie gesehen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn gewusst, dass es den gibt. Ich habe am liebsten gehört die Jesus Christ Rockoper-Version auf Schallplatte aus dem Film und auch immer mitgesungen. Aber ich habe den Film nie gesehen.
Ja. Wir kommen gleich dazu.
Ja.
Wenn wir jetzt über die Top-Jesus-Filme reden. Ich wollte nur vorausschicken, dass das tatsächlich noch eine schöne Abrundung war zu diesem, weil sonst wäre ich hier völlig deprimiert aufgeschlagen, wenn man mich nur mit Mel Gibsons Passion of the Christ zurückgelassen hätte.
Aber natürlich, weil ich, gut, habe ich jetzt eben schon gesagt, ich finde diese Konzentration auf seinen Tod, finde ich wirklich hundsgemein, so dass alle Welt das tut. Man wird auch dieses Narrativ erzählt, dass das Wichtigste an Jesus Leben war, dass er sich für uns geopfert hat. Das finde ich richtig Bullshit. Der ist,
ja,
das ist doch nicht das Entscheidende an Jesus. Das finde ich richtig, richtig falsch. Er hat das getan, was er getan hat, das war das Wichtige. Und dann haben die Römer ihn gecatcht, dann wurde er zu mich und haben ihn umgebracht. Aber das ist doch kein freiwilliges, okay, jetzt opfere ich mich, jetzt gebe ich den, also das ist doch nicht das Entscheidende, das ist doch nicht das Zentrale, finde ich. Na gut, was wollte ich jetzt noch sagen? Weißt du auch nicht. Na, das Schöne ist halt auch, das Musical erzählt halt nicht nur wie dieser Film von Mel Gibson die letzten 12 Stunden im Leben von Jesus, wo es dann automatisch um die Kreuzigung und den Tod geht, sondern halt auch davor, die letzten Tage, also auch noch ein bisschen ihn mit seinen Jüngern, sein Leben und Wirken und im Tempel und sonst was. Ja.
Gut, dann kommen wir zu unserer Hausaufgabe. Mel Gibsons Passion of the Christ.
Ja.
Ein Film von 2004?
Ich glaube, ja.
Ja. Ich habe jede Menge Anmerkungen, Rüdiger.
Ja.
Soll ich die mal mit dir durchgehen?
Ja, lass das doch machen.
Okay. Fangen wir mal an bei dem antisemitischen Elefanten im Raum.
Ja.
Nämlich Mel Gibson.
Ja.
Also erstens mal ist er mal quasi so im halb angetrunkenen Zustand von einem Polizisten aufgehalten worden und angeblich so ein bisschen schikaniert und hat da ein paar sehr unschöne Sprüche, die ich jetzt auch gar nicht wiedergeben will, von sich gelassen. Hat sich aber dafür entschuldigt. Sehr aufrichtig und sehr demütig. Trotzdem muss man sich fragen, warum kommt er auf sowas? Jetzt hat vor kurzem erst Winona Ryder ausgepackt, letztes Jahr, über eine Episode, die sie mal mit Mel Gibson hatte. Und zwar hat sie ihn auf einer Party getroffen
ich schätze mal vor 20 Jahren oder 15 Jahren, ich weiß es nicht, mit einem schwulen Freund. Und sie sagt, ich lese vor, We were at a crowded party with one of my good friends and Mel Gibson was smoking a cigar and we're all talking and he said to my friend, who's gay, oh wait, am I gonna get AIDS? And then something came up about Jews and he said, hey, you're not one of those oven dodgers, are you?
Wow.
Er verklagte zwei Winona Ryder, sagt, das ist gelogen. Das ist Quatsch. Gut, wir wollten es nur sagen.
Auch da gilt, was ich über das Lügen gesagt habe. Das ist so speziell, dass ich geneigt bin, es zu glauben.
Das ist schon sehr speziell, die Winona Ryder-Anekdote. Ja. Und auch irgendwie sehr, sehr szenisch, sehr nachvollziehbar. Ne?
Mhm.
Jetzt ist es so, dass dieses Thema, naja, also das Thema Antisemitismus und die Vorwürfe, die wir dem Film machen, die kommen jetzt noch in meiner Auflistung, bevor du jetzt gleich loslegen wolltest damit.
Was?
Wenn du jetzt gerade zum Thema Antisemitismus bei dem Film was sagen wolltest, das kommt jetzt gleich.
Ja, ist gut.
Also es ist ein kontroverser Film, ne?
Voll. Ist der kontroverseste Film aller Zeiten, habe ich gelesen.
Ja, es ist auch nicht so, dass ich jetzt mit reinem Gewissen sagen könnte, ich habe den halt so geschaut, ne?
Mhm.
War auch ein bisschen unwohl dabei.
Voll.
Wir fangen mal an. Ich habe mich gefragt, kennst du ein Casting, What If? Und bitte jetzt nicht wieder Werner Lorand anbringen, Herr Wildmoser. Ob hätte jemand anderes als James Caviezel oder wie man ausspricht, ich weiß es gar nicht. Hätte jemand anderes Jesus spielen sollen? Weißt du das?
Das weiß ich nicht.
Weißt du nicht.
Insgesamt sind ja, sag ich mal, wenig bis keine sehr bekannten Schauspieler dabei.
Monica Bellucci.
Außer vielleicht Monica Bellucci. Aber selbst die sind immer Leute, also auch sie und auch Jesus selber, dessen Namen ich jetzt auch nicht aussprechen kann leider, haben alle so ein bisschen Filme gemacht, die ich finde die alle komisch. Ich mag, die haben keinen Film gedreht, wo ich sage, oh, den mag ich wirklich. Und oft ist sogar Filme, wo ich denke, der ganze Spirit dahinter gefällt mir nicht.
James Caviezel oder Caviezel oder Caviezel, dessen letzter Film war übrigens Paulus, der Apostel Christi.
Naja.
Und der spielt darin Lukas.
Tja.
Ich frage mich, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, gilt das im Prinzip. Also der Mann ist ja Amerikaner und ich glaube, er hat deutsche Wurzeln oder Schweizer Wurzeln. Gilt das heutzutage schon aus 2004, vielleicht nochmal anders, gilt das schon als Whitewashing? Hätte man Jesus mit einem israelischen Schauspieler?
Ich wollte gerade sagen, jemanden besetzen sollen, der
mit arabischen Wurzeln?
Der fließend Aramäisch spricht, ja, ist schwierig.
Ja. Kann man mal fragen, nicht ganz beantworten, die Frage. Ja, und dann natürlich die große Frage des Films, ist der Film antisemitisch, weil er natürlich vor allem die jüdischen Tempelwächter, also die Gelehrten.
Die Pharisäer, ja.
Natürlich als extrem, als wahnsinnig unsympathisch darstellt.
Ja.
Und natürlich auch mit, das müssen wahrscheinlich eher andere, ich gebe jetzt auch die Antwort nicht auf die Frage, weil ich bin ja nicht betroffen in dem Sinne, auch mit jüdischen Klischees belegt. Paul Spiegel, der damals Vorsitzende des Zentralrats der Juden, der war auf jeden Fall nicht amused, als der Film rauskam. Und ich habe mich gefragt, Rüdiger, ist der Film antisemitisch oder ist vielleicht nicht sogar die ganze Geschichte, also quasi das Neue Testament an der Stelle, antisemitisch ein bisschen vorbelastet? Weil man ja natürlich den Volk der Juden ein bisschen in Sippenhaft nimmt oder in Generalhaft, seinen eigenen spirituellen Führer quasi nicht nur übersehen zu haben, sondern umgebracht zu haben.
Ja.
Also steckt der Kern von antisemitischen Dingen, die man da, ich will Mel Gibson nicht entschuldigen, um Gottes Willen, die man da rauslesen kann,
ich finde das
nicht schon in der Geschichte selbst?
Naja, das ist einer der urantisemitischen Gedanken überhaupt. Dass, also so, die Juden haben Jesus umgebracht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es waren ja auch keine anderen da. Okay, es waren noch die Römer da und so, aber das ist ja nun nicht das hervorstechendste Merkmal. Naja, ich weiß es nicht.
Und wie würde man es anders machen, wenn man jetzt eine Geschichte über die Kreuzigung Jesus machen würde, um das zu vermeiden? Den Eindruck, der schon aus der Bibel
zurückbleibt, aber natürlich erst recht in der Inszenierung von Mel Gibson. Was könnte man anders machen?
Ich bleibe ja dabei, dass ich sage, warum sollte man es machen? Also warum macht man es überhaupt?
Warum macht man so einen Film?
Ja, warum macht man so einen Film? Und klar kann man sich bemühen, so akkurat wie möglich zu sein und lässt sogar die Schauspieler Aramäisch sprechen, eine Sprache, die niemand mehr spricht.
Und Latein.
Die Schauspieler sich, ja, interessant auch, das Latein ist so, ich musste immer so hin, ist so italienisch ausgesprochen?
Ja, das mit italienischer Aussprache gemischt, was angeblich faktisch nicht richtig ist, aber was hat ein bisschen besser klingt eigentlich.
Weißt du, und wenn du dich auf dieses Niveau kommst, du versuchst akkurat zu sein, es ist immer so, es wird immer nie ganz stimmen. Und es bekommt automatisch sowas, kein Schauspieler, kann diese Sprache wirklich sprechen. Es wird auch immer ganz schnell zum Schultheater. So, ich verstehe oft auch die Motivation nicht in den Handlungen verschiedener Leute. Also, es gibt ja zum Beispiel dann relativ am Anfang, es beginnt im Garten Gethsemane, dann wird Jesus verhaftet und wird vor den Hohen Rat gezerrt, vor die Pharisäer. Und da hat er dann so einen Schauprozess und dann reißt sich plötzlich einer von denen die Bluse auf und sagt, ich hab's aufgeschrieben.
Auf Aramäisch,
nee, ich hab's zum Glück nicht auf Aramäisch aufgeschrieben. Sagt, was ist eure Meinung? Ihr habt die Gotteslästerung gehört und so weiter. Wo ich denke, was ist denn das für ein seltsames, was ist denn da inszeniert? So unmotiviertes Handlung, diese Bluse aufreißen, wie so ein Tango-Tänzer. Aber auch da, das entstand in der Bemühung, akkurat zu sein, denn siehe Markus Evangelium 14, 63, 64, da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief, wozu braucht ihr noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört, das ist eure Meinung. Und sie fällten einstimmig das Urteil, er ist schuldig und muss sterben. Also es wird alles nachgespielt, was in den Evangelien steht und es wird halt natürlich aus den verschiedenen Evangelien rausgepickt. Ja. Für einen Film ist es alles seltsam.
Ja, es ist trotzdem aber verdammt, geht gut ineinander über und es kommt mir schon relativ, dafür, dass es so ein bisschen hanebüchene Vorlage ist, finde ich schon ganz stimmig, ehrlich gesagt. Aber ich möchte zurück auf das, was du vorher gesagt hast. Ja. Wie macht man es besser, um den Film nicht so antisemitisch klingen zu lassen? Nämlich, man macht ihn gar nicht. Man macht ihn einfach gar nicht. Man lässt alles, was zu dem Thema gemacht wird, man lässt es so, man lässt Scorsese's Last Temptation of Christ, lässt man alles stehen, ist alles okay, waren andere Zeiten. Ab dem Jahr 2000 macht man diesen Film nicht mehr.
Naja, und man vermeidet, ich habe gestern eine Diskussion gesehen über im WDR, über was darf Satire und Kabarett, und da ging es auch um die Frage, wie entschärft man sowas, also wenn man über bestimmte Gruppen redet. Und ich habe das Gefühl, ich sehe so Klischee-Pharisäer. Also wenn es wirklich darum geht, die Geschichte erzählt werden muss, dann muss ich die verschiedenen Meinungen in dem Hohen Rat sehen. Dann müssen das plötzlich ernsthafte Menschen werden.
Die funktionieren als Bösewichte in jedem anderen Film absolut hervorragend. Super, auf den Punkt gebracht, tolle Schauspieler, passt alles super. Aber es ist halt einfach, es ist die Bibel.
Es ist hier ein bisschen mehr at stake.
Und du kannst die Bibel halt nicht mehr unkommentiert einfach so lässig eben mal verfilmen.
Ja, und deshalb ist auch der Pontius Pilatus in dem Film viel, viel sympathischer, weil der Typ Zweifel hat. Der redet mit seiner Frau, der ist sich nicht sicher, der stellt Fragen.
Er sieht aus wie Viktor Skripnik.
Er sieht aus wie Viktor. Ja, er ist doch, oder? Musst du doch zustimmen, ist doch viel sympathischer.
Total.
Hätte man auch sicherlich anders machen können.
Ja, angeblich war der total brutal. Also angeblich war der gar nicht so verträglich. Aber natürlich gibt die Bibel mit die Geschichte vor, dass das noch so ein bisschen das retardierende Moment war, wo der es nochmal retten hätte können.
Das allgemeine Narrativ,
Und der Jesus, und das ist auch wichtig, der Jesus die Chance gibt zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch.
Ja. Ja. Stimmt. Naja, und was Herodes angeht, da scheint das Narrativ zu sein, von Mel Gibson bis Jesus Christ Superstar, der ist irgendwie eine Witzfigur. Da würde ich sagen, dieser Schauspieler wurde nur besetzt, weil Mel Gibson offensichtlich Lars Eidinger nicht kennt.
Und vielleicht homophob ist.
Und vielleicht homophob ist, sehr gut.
Okay, also es gibt noch andere Sachen. Angeblich hat Mel Gibson die Untertitel der selbstverfluchenden Rufe der jüdischen Menge in hebräischer Sprache entfernt, wo die sagen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder.
Ja.
Also wo die quasi die Menge auch selbstkritisch ist, wenn man so will. Die Antisemitismusvorwürfe gegen den Film gibt's, die waren keine Zeitgeisterscheinung, sondern es wird heute noch heiß diskutiert. Mhm. Könnt ihr euch gerne mal in so Foren einlesen oder sonst irgendwie. Ist also immer noch eine raging Discussion um den Film. Jetzt aber doch jetzt zum Film ein bisschen näher. Dieser Film, ich habe ihn Ich habe damals nur den Anfang gesehen. Ich glaube, ich hatte ihn mal ausgeliehen in so einer DVD-Rotationsdings, nur den Anfang gesehen und dann kurz mal in die Kreuzigung reingeschaltet und dann gesehen, not for me, weil ich dachte, okay, ihr wollt hier authentisch sein und dann kommt in der ersten Szene, kommt schon irgendwie der Teufel und dann irgendwie.
Ja.
Und trotzdem, Rüdiger, jetzt auch nochmal beim Sehen, der Film ist ein totaler Horrorfilm. Der ist wie ein Horrorfilm, der beginnt, kurzes Vorspiel, noch einigermaßen okay und dann wird immer schlimmer und immer brutaler und immer schlimmer und immer unausweichlicher und immer bedrohlicher und immer fürchterlicher. Es ist ein reiner Horrorfilm, er ist unglaublich brutal, die Stimmung ist unglaublich bedrückend, er ist total relentless, er gibt nie nach, es ist tatsächlich, er erfüllt alle Voraussetzungen von einem Horrorfilm. Und weißt du überhaupt, wer den Teufel spielt?
Nee.
Das ist die Tochter von Adriano Celentano, Rosalinda Celentano.
Ach.
Hm. Und wenn ich nur an die denke, läuft es mir kalt den Rücken runter. Und das ist natürlich auch was mich an dem Film eigentlich stört, weil es angeblich soll es ja so authentisch sein und hier nochmal so ein bisschen ungefiltert zeigen, wie das wirklich war damals. Aber dann ist es natürlich so ein bisschen total Hokuspokus-Gruseldings. Aber gruselig ist es nämlich schon, finde ich.
Ja.
Also ich finde es sehr, sehr bedrückend und beunruhigend, die Teufelsfigur in dem Film. Vor allem, als Jesus ausgepeilt oder gegeißelt wird und quasi diese Teufelsfigur nochmal die Mutter Maria parodiert mit so einem alten, gealterten Baby auf dem Arm, was du dich an die Szene erinnerst.
Ja, ja, natürlich.
Sehr gruselig.
Sehr gruselig.
Sehr gruselig. Und apropos gut gealtert, da habe ich mir mein eigenes Segway geschaffen. Was findest du ist nicht gut gealtert in dem Film?
Ich weiß es nicht.
Zeitlupe.
Ach.
Es gibt Zeitlupe-Szenen. Bei dem Kampf im Garten Gethsemane gibt es diverse Zeitlupe-Szenen, auch im Kampf.
Naja, also dieser Kampf, übrigens.
Da würde ich sagen, release the Snyder Cut.
Ja.
Da möchte ich sehen, was.
Das ist übrigens Passon ist da rausgeschnitten worden.
Okay.
Ich finde, die Jungs sehen, auch Petrus sieht ein bisschen, hat mich an Passon erinnert. Unseren lieben Kollegen, ja.
Ja, was wolltest du sagen? Zu dem Kampf wolltest du was sagen? Da hast du verächtlich den Kopf geschüttelt, als ich den Kampf im Garten Gethsemane erwähnt habe.
Also, den Einstieg Gethsemane, das hat mir schon mal gefallen. Weil Gethsemane ist auch das stärkste Lied, das Solo-Lied von Jesus Christ Superstar in der Rockoper.
Oh ja, dazu kommen wir gleich.
Gethsemane ist ein tolles Motiv. So die Nacht, wo er Angst hat, Zweifel bekommt. Hm. Und es hat mich schon immer fasziniert, nie war Jesus einsamer als in dem Moment, als die Jünger fucking geschlafen haben. Hm. Und da ist Jesus auch wirklich ziemlich sauer am Anfang. Sag mal, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir hier
in
Wache halten?
In beiden Filmen, auch bei Jesus Christ Superstar übrigens. Ja.
Das kann ich nachvollziehen. So. Hm. Auch gerade so als Familienvater, der manchmal die schlafende Familie nachts über die A9 fährt, wenn die so schlafen, das kann manchmal, kann mich mir auch schon geärgert.
Ja.
Ja.
Ja. Das muss man ja vielleicht eh nochmal sagen, dass der Film an sich, wenn man ihn jetzt von diesem biblischen Kontext loslösen könnte, schon ziemlich gut gemacht ist. Ne?
Was meinst du jetzt?
Ich finde, der Film ist ziemlich gut gemacht. Ich finde, die Schauspieler, Rhythmus, Schnitt, Musik, wie er float, das ist alles schon ziemlich gut, finde ich.
Ich weiß nicht, mich haut es zu oft drum. Also ich finde schon, dass ich oft Schultheater zu sehen kriege. Einmal durch diese Sprachengeschichte. Dann auch so Sachen, diese römischen Legionäre, die werden eingeführt bei der Pontius Pilatus sagt irgendwann, er will den nicht kreuzigen lassen.
Ja.
Und lass ihn hart bestrafen. Und dann wird er ausgepeitscht. Erst mit Stecken, dann mit so einem.
Ja,
Ding.
Gut, jetzt wo du sagst. Ja.
Also ich finde.
Die sind wie aus dem Asterix-Film. So
die
ein bisschen,
sind,
ne?
Erstens sind die ein bisschen wie aus dem Asterix-Film. Und dann denke ich, warum sind denn die so leidenschaftlich bei der Sache? Warum sind die so leidenschaftlich? Also.
Die sind zu sadistisch.
Die sind zu sadistisch.
Ein Stück zu sadistisch.
Ja.
Ja.
So, warum? So, und dann, es ist dann irgendwann reite ich auch deren Vorgesetzter dahin auf dem Weg hoch nach Golgatha. Wie auch lustig. Das ist ziemlich hoch, dieses Golgatha oben auf einem Berg. Wie auch ziemlich lustig, dass so an der Stelle, Jesus hat jetzt wirklich schon, eigentlich, dass der noch bei Bewusstsein ist, wundert einen. Sein ganzer Körper ist zerrissen und er blutet und es geht seit Stunden und es ist heiß und dass der überhaupt zu Fuß da hochgehen könnte, dass er noch geschweige denn das Kreuz selbst mit der Hilfe von Simon tragen kann, ist lächerlich. Und der Simon sagt dann, es ist nicht mehr weit. So ist ja, aber man muss schon noch da hoch. Also ich fall ständig raus, ständig.
Echt?
Ja.
Nee, so ging es mir nicht. Aber ich muss natürlich trotzdem sagen, dass die Auspeitsch- oder die Geißelungsszene, die ist so unfassbar lang und so unglaublich unnötig brutal, also auch entgegen das ist so, wie du, das ist ungefähr so, wenn du jemand, der damit nicht sich nicht auskennt, irgendwie so einen Folter-Horror-Film zeigst, so wie Hostel oder so. Der versteht es nicht. Es wird jemand nicht verstehen, warum, was für einen Zweck hat es, so eine exzessive Gewalt zu sehen. Und so ging es mir da auch. Und ich verstehe es nicht. Das Leiden, also es geht natürlich, offensichtlich würde jetzt Mel Gibson sagen, um das Leiden Christi zu verdeutlichen, aber.
Das hat er gesagt, ja.
Ja, aber das kann ich auch 5 Minuten weniger lang machen. Das ist nicht, also das, da tut sich nichts mehr, außer dass es einen fast abstumpft, finde ich.
Ich finde auch, der Film sagt mehr über Mel Gibson aus als über Jesus. So.
Ja.
Ja.
Ja, vielleicht.
Naja.
Vielleicht. Okay, ich bleibe dabei, dass er für so einen ausufernden Bibel-Exzess und Gewaltorgie relativ gut float und professionell gemacht ist. Mich haut es eher raus, weil er so drüber ist, weil er so omnipotent sein will und so geil sein will eigentlich, weil Mel Gibson so geil sein will in dem.
Ja.
Überall noch einen draufsetzen.
Genau.
Das haut nicht raus.
Finde ich auch. Okay. Na gut, ein jährlicher Besucher der Passionsfestspiele Oberammergau würde wahrscheinlich sagen, das muss so, aber ich finde es genauso.
Ja, das ist eine Frage, ne?
Ja.
Teil 2 ist in Mache.
What?
Ja, schon lange.
Wo, was ist da so der Plot?
Auferstehung?
Ah ja. 2000. Was danach geschah?
Letztes Jahr hat, glaube ich, James Caviezel die 5. Fassung des Drehbuchs bekommen.
Hm.
Also es geht langsam in Vorproduktion.
Ja, pass auf.
Ohne Witz, das ist keine Ironie.
Finde ich erstaunlich. Aber im Endeffekt erstaunt es mich jetzt doch nicht so sehr nach der Information, die ich über diesen Film gelesen habe, die mich sehr überrascht hat. Dieser Film war sehr, sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Das war mir nicht bewusst.
Der erfolgreichste religiöse Film aller Zeiten.
Ja, ich habe das wirklich gedacht, dass, naja, ist doch klar, Mel Gibson, scheiß. So, Apokalyptika war schon krude, aber irgendwie auch ein ganz guter Film noch, immer noch. So, aber jetzt ist er ja wirklich völlig drüber. Und dann auch seine, alles, was wir am Anfang erzählt haben mit seiner Verhaftung und sowas. Wer guckt sich das denn an? Aber es war lange Zeit, er hatte das stärkste Eröffnungswochenende seit, was ich weiß, wie viel Jahr. Also ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Film.
Mhm.
Ja.
Ja.
Erstaunlich. Also Mel Gibson, dann ist mir, im Zusammenhang habe ich nochmal gelesen, ich dachte, auch ich hätte ihm eigentlich abgeschworen. Ich habe mir noch, aber das hat damit zu tun, dass ich auf Tour war und im Kino nichts anderes lief, irgendwann mal nachts, ich glaube, es war in Rinteln an der Weser, habe ich im Kino, bin ich da über eine Brücke über die Weser nachts rüber gelatscht und habe abends in der Spätvorstellung, als ich glaube zwei, es waren 2 oder 3 Zuschauer außer mir, also wir reden von vor Corona, Hacksaw Ridge gesehen. Auch das gleiche, auch Torture Porn.
Ja, aber da geht es eigentlich um Andrew Garfield ist so ein gewaltfreier Soldat, oder? Der keine Waffen benutzt, sondern nur heilt, oder? Kann das sein? Ist das nicht
Hacksaw Ridge? Ja, nee, er rettet ohne Ende Kumpels aus der Gefahrenzone.
Ja.
Ja.
Er benutzt selbst aber keine Waffen.
Siehste, es ist, die Gewalt ist so im Vordergrund, dass ich.
Das gar nicht mehr aufgefallen.
Dass mir das gar nicht mehr aufgefallen ist. Aber ja, nee, es stimmt. Er trägt alle da nur da raus.
Ja, also ich glaube, es ist schon ein bisschen weird, was Mel Gibson so in seinem Oeuvre da, in seinem späten Oeuvre macht.
Ich glaub,
so die große Anerkennung als Filmemacher, und er ist, glaube ich, kein schlechter Filmemacher, wird dann nicht bekommen, weil ich glaube, jeder sagt, Mel Gibson ist ein bisschen ist zu Kuckuck.
Er hat schon eine Menge Anerkennung gekriegt. Der für Braveheart hat einen Oscar gekriegt, für Regie, und er hat 2 Oscar-Gewinner.
Genau, aber für sein Spätwerk.
Also für sein Spätwerk. Vielleicht hat er, Benny, jetzt kommt, ich glaube, der hat einen Messias-Komplex.
Hm.
Der will überraschen, Messias, das ist jetzt billig, aber so, ja.
Hm.
Er möchte aber gerne ein bisschen wie Jesus sein, sagt, guck hier, ich präsentiere euch in meinem Film Hacksaw Ridge den gewaltfreien Soldaten.
Okay, jetzt kommen wir zur Abschlussfrage für diesen Film. Ist die Darstellung von Jesus, also quasi wie Jesus im Film dargestellt wurde, wie er aussieht, von den farbigen Kontaktlinsen, mal abgesehen, die sind albern.
Bernie, ich würde sagen, natürlich.
Ist die gelungen, die Darstellung?
Ach, sehr gelungen. Er sieht genauso aus, wie ich ihn gesehen habe, auf allen Kreuzen, die ich gesehen habe. Ja, auch als Zimmermann gefällt er mir sehr. Er macht einen sehr schönen Tisch gemacht.
Eine sehr nachhaltige Szene, oder?
Sehr
richtig,
nachhaltig.
Richtig was für die Jetztzeit, oder?
Die
ist gut gealtert, die Szene.
Die ist gut gealtert. Der Tisch ist auch wirklich sehr schön. Ich würde den Tisch sofort kaufen.
Auf jeden.
Auch wie saudämlich Maria seine Mutter an den Tisch setzt und versucht irgendwie nachzuspielen, wie das sein muss, an einem Tisch zu sitzen. Das finde ich den Irrsinn, diese Szene. Offensichtlich ist Jesus auch Erfinder der Latzhose, die er da schon trägt.
Ah, jetzt bist du ironisch.
Ich bin ironisch.
Ernsthaft von dir wissen, ob
du dir Jesus... Ja, pass auf, der Film ist wirklich schön. Der Tisch ist wirklich sehr schön.
Ob du dir Jesus so vorstellen kannst, wie er in dem Film dargestellt
wird. Nein, er ist viel zu schön. Ach, ich weiß es nicht. Ja, also er hat auch einen Waschbrettbauch. Er macht ja auch viel Pilates. Pilatus. ach, ich weiß es nicht.
Also nein.
Nein.
Okay.
Und du?
Ja, so wie ich ihn halt auch aus den Darstellungen kenne, aus der Kirche und aus der Bibel, da wird er ja auch immer, selbst wenn er am Kreuz hängt, wird er ja auch als attraktiv dargestellt.
Ja, was soll denn das?
Ich ja, vielleicht das, war hey,
immer vielleicht war er attraktiv. Natürlich wird er.
Manche Leute sind halt einfach mal attraktiv.
Du, ist wie Barack Obama, der sagt,
und?
I still have a certain pull. Den wird auch, den wird auch Jesus offensichtlich, hey, der Typ war Menschenfischer von Beruf und hat andere zu Menschenfischern gemacht. Der hat zu Leuten gesagt, kehrt um und er hat's so. Aber das ist doch. So kommen wir doch nicht weiter mit dem Christentum. Mit so einem Film. Und so einer Darstellung
von
Jesus.
Zum Beispiel, hattest du Mitleid mit ihm?
Pass auf, nach 2-3 Tagen, dass ich diesen Film jetzt geguckt habe, es ist. Nee, das hat mich jetzt nicht kalt gelassen. So, ich bin immer wieder ausgestiegen. Ich finde, es ist ja kein Film über Jesus, nach allem, was ich bis jetzt gesagt habe, sondern es ist ein Film über Mel Gibson, aber auch vor allen Dingen. Das zentrale Motiv ist ja die Blödheit und die Wut der Massen. Die sagt ja, nix da, wir wollen Blut sehen. Ich kriege im Grunde genommen gezeigt, ob man da jetzt sagt, die Juden sind so oder die Menschen. Das ist furchtbar, aber ja, so, aber im Grunde genommen kriegt man doch, das Entscheidende ist doch, dass man eine wilde Menschenmasse gezeigt kriegt, die egal, was man ihnen offeriert, ein rationaler Mensch wie dieser Pontius Pilatus in diesem Film also sein soll, sagt, ich biete euch das, wollt ihr den Mörder Barabbas? Der, das finde ich auch saudämlich, dieses ich bin der Böse.
Ja, also, einer auf Highlander, ne?
Ach, ist das dämlich. Also wirklich, wollt ihr lieber den? Nein, set Barnabas free. Also, so, also die ist ein Film über die Dummheit und die Brutalität von Pöbel.
Bisschen über Faschismus auch, ne?
Ja, so, darum geht's.
Wollte Mel Gibson das so?
Ja, oder offensichtlich wollte er das so.
Ja, okay. Gut.
Ich glaube, er hat ja auch, wie ich gerade gehört habe, schon 5 Drehbuchfassungen von dem Film danach verfasst. Also ich glaube, er sitzt schon ab und zu da und überlegt sich, was er da macht. Ich würde annehmen, dass er sich das sehr genau überlegt hat.
Okay, und was sagen wir jetzt zu den Frauen im Film?
Ich finde, die sind ein bisschen blöd dargestellt. Und
blöd, du findest
ja, ich finde Maria explizit in dieser Szene mit dem Tisch.
Maya Morgenstern heißt die Schauspielerin. Ich kannte sie auch nicht. Du findest, sie wird blöd dargestellt?
Ich finde sie blöd und eindimensional und weiß ich nicht.
Ja, weil sie sich um ihren Sohn sorgt, oder?
Nee, das nicht, aber sie macht ja nichts außer dem. Wobei, es steht ja noch ein anderer Sohn von ihr daneben. Naja, das ist halt
ihr Sohn
so.
Ist Johannes.
Ja, stimmt. Naja, egal. Auf jeden Fall.
Das war übrigens mein Lieblingsapostel damals. Der sagt da Jesus einfach nur, ihr seid jetzt eine Familie, ihr beiden.
Stimmt.
Sicher so.
Ja, ich habe mich sowieso an viele Dinge wieder erinnert, wo ich dachte, ja klar, natürlich. Natürlich, der ist dann mit diesen beiden, die hängen da auch noch da. Natürlich, so, die ganzen Sachen fallen einem wieder ein, mit denen, die man irgendwann mal vorgefropft wurde.
Mit Maria bin ich nicht so unzufrieden. Finde Monica Bellucci vor allem dafür, dass sie so eine prominente Schauspielerin ist, hat als Maria Magdalena eigentlich überhaupt nichts zu dem Film beigetragen, außer nur besorgt zu gucken.
Ja, aber die haben auch nichts zu tun, außer besorgt gucken. Was sollen sie denn machen?
Ja gut, die literarische Vorlage lässt ihnen nicht viel Spielraum, muss man auch dazu sagen. Ne? Aber man hätte natürlich anders inszenieren können, vor allem bei Monica Bellucci. Aber gut, ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen.
Gut,
bevor du dich ganz in Rage redest, Rüdiger, ich nehme an,
ich merke gerade auch, der Film hat mich irgendwie sehr wütend gemacht.
Ja, der Film ist nicht, hat was, aber er ist auch ein Piece of Shit auf eine gewisse Art und Weise. Pass auf, die Top-Jesus-Filme. Ich gehe mal davon aus, Jesus Christ.
Moment, Bibelfilme hast du gesagt.
Ja, ich habe Jesus-Filme draus gemacht. Du kannst Bibelfilme.
Verstehe.
Ja, damit wir uns ein bisschen ergänzen. Hast du Jesus Christ Superstar dabei?
Ja.
Okay, gut. Ja, weil dann genau. Dann, ich fange mal an, weil du bist da sicher ein bisschen versierter in Jesus-Filmen.
Überhaupt nicht.
ich mache nur Spaß, weil du jetzt.
Du willst mich provozieren.
Weil wir gleich über Jesus Christ Superstar reden.
Ach so.
Und da kriegst du eine größere Bühne. Im wahrsten Sinne.
Ja, was denn? Ich habe da gar nicht mehr viel zu sagen.
Aber zu singen.
Ach so, zu singen, ja, das mache ich gleich.
Natürlich.
Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja.
Ja, also. Honorable Mention, The Last Temptation of Christ, habe ich irgendwann vor Urzeiten mal gesehen, der Scorsese-Film mit Willem Dafoe als Jesus.
Ja.
Hat mich nicht umgehauen. weder damals noch ein bisschen, als ich mir noch mal ein bisschen reingeschaut habe gestern, vor allem Willem Dafoe als Jesus hat mir schon als Kind nicht zugesagt, das Casting.
Ja.
Deshalb nur eine Honorable Mention. Hast du den gesehen?
Ich fürchte nein.
Okay, gut. Dann würde ich gleich mal mit meinem Platz 5 anfangen und ich weiß nicht, wie hoch er bei dir ist. Bei mir ist er nur auf Platz 5, weil ich ihn quasi eigentlich gestern erst für mich entdeckt habe. Jesus Christ Superstar.
Schön.
Ich bin eingestiegen als erstes mit, das ist relativ am Anfang oder vielleicht sogar ganz am Anfang, die Szene, wo Carl Anderson Heaven on Their Minds singt.
Mhm.
Das beginnt mit einem absoluten Killer-Gitarrenriff, Rüdiger.
Ja, Rockoper, ja.
I fucking love it.
Yes.
Und dann gucke ich weiter und stelle was fest, wo ich denke, gibt's ja gar nicht. Ich habe als Kind eine Deep Purple Live-Platte gehört, wo der bei einem Song irgendwann anfängt, eine Zeile aus Jesus Christ Superstar zu singen. Und das fand ich lustig, so habe ich den Song überhaupt das erste Mal gehört, aber habe mich immer gefragt, warum baut Ian Gillan in Jesus Christ Superstar, in Deep Purple Song auf der Live-Platte eine Line aus Jesus Christ Superstar ein? Und die Antwort ist, weil er auf dem Original-Soundtrack natürlich den Jesus singt. Mr. Ian Gillan von Deep Purple.
Naja.
Und dann ist natürlich dieser unglaublich gute Song, den er da singt, wie du schon gesagt hast, der Gethsemane-Song.
Ja. Ja. I only want to say.
Ja. Wo er dann hat so, und vor allem, da war ich völlig erstaunt, weil er singt dann so, I have to know my Lord. Da wird sehr rockig. Und dann singt er so, I have to know my Lord. Why? Should I die? Da wird's extrem Heavy Metal 80er Jahre an der Stelle.
Kannst du, Bernd, wie oft ich in meinem Jugendzimmer gestanden habe und das, was du da gerade gesungen habe, das geht auf keine Kuhhaut.
Ja, das ist ja irre, dachte ich.
Ja.
Seiner Zeit voraus.
Ja, ja.
Den ganzen 80er Metal wurde in Jesus Christ Superstar, 80er Hair Metal wurde in Jesus Christ Superstar von 1973 gerade mal vorweggenommen, Rüdiger.
Und mit welcher Leichtigkeit der diese Höhen da kriegt und singt. Ich war immer fix und fertig, wenn ich das gesungen habe. Das habe ich zweimal am Tag geschafft.
Hm.
Ich habe als Schauspieler, ich habe nie sowas gehabt, ach Mensch, ich hätte gerne mal auf der Bühne den Romeo gespielt oder den sowieso in der Rolle. Habe ich eigentlich mit keiner klassischen Rolle, irgendwie habe ich mal festgestellt, ach scheiße, ich bin ja wirklich zu alt, irgendwann mal Jesus Christ, den Jesus zu spielen. Ich hätte wirklich gerne mal dieses Musical irgendwann gemacht.
Hm, hätte ich auch gerne gesehen drin. Und da gab es noch einen Song, also erstmal der Film, Ausstattung, Kostüme, wie sie singen, Fun.
Mhm.
Und da gab es diesen Film, diese Szene, der Song ist auch wirklich gut. This Jesus Must Die.
Ja. Yeah. Must die, this Jesus must die.
He is dangerous.
He is dangerous.
Und da habe ich zwei.
Jeder hört mich jetzt singen und denkt, was, Rudiger, du singst doch in keinem Musical, Jesus Christ Superstar. Ja.
Und das hat mich umgehauen, dass die für diese Szene auf einem Baugerüst stehen.
Voll geil. Ja, ist übrigens auch auf dem Plattencover drauf.
Ja, was A schon mal lustig ist, aber B, wenn du in Nahaufnahmen von dem Song tatsächlich nochmal siehst, dass es ein absolut modernes Baugerüst ist.
Na klar, ich meine, die kommen ja auch mit dem Bus angereist.
Ja, stimmt eigentlich.
Ja.
Das hat mich nicht
insofern
gestört.
Insofern ist das ja
etabliert. Das hat mich komischerweise nicht gestört.
Ah, gut.
Weiß auch. Genau. Aber da war ein toller Kommentar auf YouTube unter dem Video. Da hat jemand gesagt, my dad would always joke about this song. Like, when I tell him I have a new boyfriend, he would sing, he's dangerous. Ist das nicht herrlich?
Super.
Ja.
Sehr gut.
Okay, das war mein Platz 5. Deiner?
Ja. Mein Platz 5 ist, ich mache wieder mit den animierten Filmen Prinz von Ägypten.
Mhm.
Den ich allerdings auch auf halbem Auge nur gesehen habe. Ich habe nicht viele Bilbefilme zusammengekriegt.
Was ist das?
Das ist ein Disney-Film über Moses und das, ja, so spielt es halt eher ein bisschen alttestamentarisch.
Ah ja, okay.
Genau.
Gut, fair enough. Mein Platz 4 ist die größte Geschichte aller Zeiten.
Ja.
Ein Film, den ich an Ostern immer gesehen habe bei meinen Eltern als Kind. Do you know what I'm talking about?
Nee, nie gesehen.
Das ist die...
Der heißt so, die größte Geschichte aller Zeiten.
Ja, The Greatest Story Ever Told.
Ach.
Der dauert gefühlt.
Ich dachte, das wäre Inside Bayern München.
Der dauert gefühlt 5 Stunden. Ist von George Stevens und Max von Sydow ist Jesus. Und es geht um Jesus' Lebensgeschichte.
Ey, Max von Sydow, ich bin dabei.
Ja,
Dass du das nicht kennst, das ist immer eine mega ARD oder ZDF-Ausstrahlung an Ostern immer gewesen. Ganz Nachmittag lang, größte Geschichte aller Zeiten.
Bernd, ich kann dir sagen, ich habe viel nicht gesehen. Das wollte ich als Honorable Mention noch sagen. Ich habe auch nie gesehen, Das Gewand. Das muss auch ein Wahnsinnsfilm sein, also habe ich nur erzählt gekriegt.
Stimmt, Das Gewand habe ich ganz vergessen. Ich glaube, Das Gewand, habe ich den gesehen? Habe ich natürlich
glaube ich
auch
klassischerweise
gesehen.
Früher erstes, zweites Programm, Sonntagnachmittag.
Ja, glaube ich, habe ich schon gesehen.
Ja, ja.
Okay, Platz 4.
Platz 4, die 10 Gebote.
Natürlich.
Ja.
Ja, natürlich, habe ich auch
aber
gesehen.
Aber auch da ist etwas, was ich so, das habe ich eher so als Gefühl sozusagen, nenne ich diesen Film. Hm. Weil ich den irgendwie als Kind mal gesehen und beeindruckend fand. Hm. Ja.
Mein Platz 3 ist ein komischer Film. Es ist quasi die Auferstehung Jesu als mittelalterlicher Krimi mit Joseph Fiennes. Risen heißt der.
Ach.
Ist ein bisschen quatschiger Film, aber ich weiß, dass er mich irgendwie einfach sehr gut unterhalten hat damals.
Okay, nie von gehört.
Ja.
Mein Platz 3 ist Ben-Hur.
Ja, okay. Du bist ganz weg von Jesus jetzt, ne?
Nee, kommst Ben-Hur beginnt mit der Geburtsszene Jesus.
Ja, weißt du was? Ich glaube, Ben-Hur nie vollständig gesehen. Ist
Ben-Hur
das so?
Ben-Hur ist wirklich ein sehr guter Film.
Ja, weißt du, von wem er ist?
Nein.
Ja, okay. Ich weiß es auch nicht.
Sehr gut ist der Film, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Bernie.
Ja, ich habe ein bisschen gehofft, du weißt es, ne?
Nein, tut mir leid. Das ist eigentlich ein bisschen nachlässig von mir, dass ich das nicht noch in Erfahrung gebracht habe.
Ja, ich wusste es mal. Ah, es ist natürlich von William Wyler.
Natürlich.
Ja. Ja.
Platz, was haben wir jetzt?
Ich bin bei Platz 2.
Bei Platz 2. Ja. Pass auf.
Da bin ich jetzt dran.
Ah, bist du jetzt, entschuldige.
Ja. Ja. Life of Brian.
Ah, sehr gut. Ja, der kommt bei mir auch noch.
Ja, weil es einfach sehr lustig war, oft.
Auf jeden Fall. Pass auf, dann erzähl ich es jetzt schon.
Oft, ja.
Es ist für ein einschneidender Moment im Verhältnis zwischen mir und meinem Vater. Irgendwann mal, da war ich schon, weiß ich nicht, 17, 18, kam Life of Brian im Fernsehen. Und wir haben abends rumgesäppt, kann man kaum sagen, damals bei 5 Programmen. Auf jeden Fall sind wir auf diesen Film gekommen. Und wir landen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Brennerpass erzählt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe es schon mal getan, ich tue es nochmal. Die Szene, wo abends die römische Patrouille den einen sozusagen beim Graffiti erwischt. Wo er in Latein auf die Wände schmalt, Römer haut ab.
Ja.
Und dann korrigiert er halt sozusagen das Latein, die lateinische Grammatik bei denen. Und ich schalte um, es kommt und ich so, oh geil, das Leben ist Brian, oh komm, lass uns mal kurz reingucken, das ist super lustig. Freue mich wie ein Kind, dass das jetzt kommt. Mein Vater sieht das 4 Minuten, 5 Minuten und sagt nur, Rüdiger, das ist doch nicht witzig. Und dann ab dem Moment konnte ich dann meinem Vater vom Podest, er ist der witzigste Mensch, den ich kenne, runterheben.
Endlich.
Auf das?
Du hast dich quasi emanzipiziert. Deinem Humor emanzipiert von deinem Vater.
Das war der Moment, wo ich dachte, okay, er weiß auch nicht alles.
Okay, witzigste Stelle, die dir jetzt aus dem Stegreif einfällt, wenn du jetzt einfach nur schnell nachdenkst.
Nimm dir einen Keks!
Okay, meine ist die Unterscheidung zwischen Judäische Volksfront und Volksfront von Judäa.
Ja, das ist herrlich.
Ja.
Das ist ganz wunderbar.
Okay, mein Platz 1.
Ja.
Nee, dein Platz 2.
Ja, mein Platz 2.
Entschuldigung.
Also, dem aufmerksamen Hörer wird jetzt die Qualität meiner Liste jetzt gerade bewusst, weil ich gerade gesagt habe, dass ich den Film noch nicht ganz geschafft habe. Aber ich setze Jesus Christ Superstar auf Platz 2, das Musical.
Okay.
Jetzt habe ich auch schon Musical gesagt, die Rockoper.
Okay. Platz 1 bei mir ist ein bisschen subjektiv, weil ich glaube, ich fand ihn einfach witzig. Weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt noch so witzig fände. Life of Brian hat mehr mit mir gemacht, aber den kann ich nicht mehr sehen. Deshalb mein Platz 1 Jesus-Film ist Evan Almighty. Ist natürlich auch nicht direkt ein Jesus-Film. Eher so ein Gott-Film.
Wie heißt der?
Evan Almighty.
Evan Almighty?
Der Nachfolger von Bruce Almighty.
Ach, der heißt,
mit Steve Carell.
Natürlich, natürlich. Das ist der Nachfolger. Ich wusste gar nicht, dass der so heißt. Okay. Ja, sehr gut.
Ja.
Wunderbar.
Gut.
Mein Platz 1?
Life of Brian.
Leben of Brian.
Okay. Gut. Ja.
Ich bin so ein bisschen unruhig, weil ich nicht weiß, ich muss gleich den jungen Mann schon wieder abholen.
Nein, das muss unsere Podcast-Hörer wollen wir da gar nicht belasten, sondern wir wollen mit unseren Familienangelegenheiten, sondern dann machen wir da einfach den Schluss, weil wir sind ja eh am Ende der Sendung. Und du hast jetzt die Möglichkeit, die Sendung noch mit einem Soliloquy, wollte ich fast sagen, mit ein paar Zeilen aus Jesus Christ Superstar zu beenden.
Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown like his father carving wood. He'd made have good. Table, chairs and oaken chest would have suited Jesus best. He would cause nobody harm, no one alarm. Bis bald.
Sehr gut. Carl Anderson war das nämlich im Original und übrigens auch.
Ja, ich habe gerade Judas gesungen.
Ja, genau. Aber das ist im Film singt es Carl Anderson und das ist übrigens auch die Hip-Hop-Stelle des
Dings. Ah. Insofern,
ja.
Perfekt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Rüdiger. Nein, stopp, nächste Woche machen wir Pause.
Wir machen Pause.
Ja, bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.